heute wieder Zeitspiel beim Hörfehler, Ausgabe 43. Vorne drauf 1966, das englische Jahr. Und ich glaube, wenn man 1966 sagt, dann haben viele sofort irgendwas im Kopf. Das Wembley-Tor wahrscheinlich, England, Schwarz-Weiß-Bilder, vielleicht auch so ein Gefühl vom alten Fußball, von einer WM, die irgendwie weiter weg ist von dem, was heute Weltmeisterschaft bedeutet. Aber genau das macht spannend, weil das Heft diese Nostalgie nicht einfach mitmacht. Da geht es auch um Boykott, um koloniale Sichtweisen, um Südamerika, um Macht im Weltfußball und um die Frage, ob 1966 wirklich der alte Fußball war oder schon der Anfang von etwas Neuem. Mit dabei sind Hardy Grüne. Hallo Hardy.
Ja, hallo Nick. Hallo Holland.
Und Dietrich Schulze-Marmeling.
Hallo, ja, Dietrich. Hallo.
So, für alle HörerInnen, kurzer Service-Hinweis, ihr müsst das Heft nicht gelesen haben, um einzusteigen. Wer es gelesen hat, bekommt hoffentlich noch eine zweite Ebene. Und wer es noch nicht gelesen hat, bekommt vielleicht Lust, danach reinzuschauen. Hardy, ich fange mal ganz vorne an. So ein Schwerpunkt fällt ja nicht vom Himmel. Und 1966 ist einerseits riesig bekannt, andererseits kennen es die meisten von uns nur aus Erzählungen, Bildern und Wiederholungen. Warum war 1966 für euch jetzt ein Thema, das groß vorne auf die Ausgabe musste?
Es geht ja auch groß vorne auf der Ausgabe. Es ist das englische Jahr. Also wir haben es hier mit dem Mutterland des Fußballs zu tun. Und dieses Mutterland des Fußballs ist ja chronisch erfolglos und auch sehr begnadet im tragischen Scheitern. Und nur 1966 hat es mal geklappt und dann auch noch beim Turnier in England. Und ich bin ja oft in England unterwegs. Da ist dieses Turnier einfach immer noch ein Riesending. Also die englische Perspektive, und wirklich die englische, nicht die britische Perspektive, sondern die englische Perspektive, die hat uns gereizt an diesem Thema. Und dann ist da natürlich noch der Endspielgegner mit diesem berühmten Tor, und aber auch mit einer Mannschaft, die sehr spannend ist. Da ist ein junger Beckenbauer, da ist ein neuer Trainer, der Perberger abgelöst hat, der so ein bisschen diesen kulturellen, gesellschaftlichen Wandel auch mitmacht. Also auch da haben wir ganz spannende Themen. Und dann natürlich den kompletten Aufbruch, den kompletten gesellschaftlichen Aufbruch. Wir sind 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben jetzt die erste Generation, die nicht mit dem Krieg aufgewachsen ist oder vielleicht in den ersten Lebensjahren noch ein bisschen was davon mitbekommen hat, aber nicht bewusst ist. Und wir haben Aufbruchstimmung. Und das im Gesamtpaket macht es zu einer meiner Meinung nach spannendsten WM der Geschichte. Also toppt in der Spannung definitiv 2016.
Dietrich, was macht 1966 im englischen Fußball bis heute so groß?
Ja, habe jetzt schon angesprochen, der einzige Titel, internationale Titel, den man errungen hat. Wobei mich jetzt beispielsweise bei der aktuellen WM dann sehr gestört hat, wenn dann mal erzählt wurde, seit 60 Jahren erfolglos. Weil ich glaube, dass man die WM von damals mit den Weltmeisterschaften, die wir so ab 1982, sage ich mal, haben, gar nicht vergleichen kann. Und es eigentlich, wenn man die letzten Jahre anschaut, die englische Nationalmannschaft relativ erfolgreich ist mit zweimal EM-Finale, einmal EM-WM-Halbfinale jetzt. Das ist eine Bilanz, von der man in Deutschland im Abend träumt, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, unter völlig anderen Rahmenbedingungen als 1966, wenn wir ehrlich sind. Also für mich ist es halt 66 immer die Faszination, das war das Jahr, die Saison, wo ich mich anfing für Fußball zu interessieren. Borussia Dortmund wurde Oberpokalsieger, der Pokalsieger in der Nähe von Dortmund aufgewachsen, der erste deutsche Verein, der eine europäische Trophäe gewann. Ich sah zum ersten Mal Fußball am Fernsehen, eben während der WM. Ich weiß, das erste Spiel war Deutschland gegen Argentinien, 0-0. Ich gerade mobilisierend, so was ich da sah. Ja, deswegen bleibt einem natürlich diese M66 immer im Kopf irgendwie drin. Und so, außerdem, Hardy hat ja schon angesprochen, es ist so ein Zwischenturnier zwischen, sagen wir, der alten Welt, 1962, noch Chile, und der neuen Welt, die dann so in den 70ern anfängt, auch mit der Ausweitung der Turniere dann später, mit dem Wechsel an der FIFA-Spitze und auch mit einer, ja, vielleicht etwas anderen Art von Fußball. Also ich habe mir im Kontext meines Buches nochmal die Länder, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft 1966 angeschaut, und da sind schon einige recht beeindruckende Auftritte dabei gewesen.
Hardy, Dietrich hat jetzt schon gesagt, die WM kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was heutzutage unter Weltmeisterschaft stattfindet. Mir ging es so vor dem Lesen dieses Heftes, die WM 66 ist für mich wirklich nur das Wembley-Finale und dann ist es aber auch schon zu Ende mit dem Wissen. Zum einen wäre die Frage, wie ging es dir, bevor du dich mit diesem Schwerpunkt auseinandergesetzt hast, also sprich dieses Thema, die er erarbeitet hast, und zum anderen dieser Vergleich, was hat es damit auf sich, was Dietrich da meinte?
Naja gut, ich hab mich ja schon seit geraumer Zeit mit WM-Geschichte beschäftigt, habe die dicke WM-Enzyklopädie geschrieben, dann war das 2002, und also bin relativ drin in der WM-Geschichte und was bei mir, glaube ich, dazu kommt, ist so eine gewisse England-Affinität. Wenn ich in Bristol bin und über Fußball sprechen, dann und über England und vielleicht auch über Deutschland sprechen, dann kommt das Thema 66 mit schöner Regelmäßigkeit hoch. In England übrigens nicht über das Wembley-Tor, sondern tatsächlich über diesen einzigen Sieg, den sie errungen haben. Ich gebe Dietrich vollkommen recht, dass die letzten Turniere wirklich erfolgreich waren und dass ja auch eine interessante Mannschaft ist, und man kann sicherlich auch mal darüber sprechen, was da eigentlich in der zweiten Halbzeit passiert ist, 2026 erst im Halbfinale, weil ich war relativ positiv, dass sie es schaffen können, ins Finale zu kommen. Und diese Weltmeisterschaft, die hat für mich immer den Weiz aufgehabt, dass sie gerade in England stattgefunden hat. England ist, glaube ich, in den 60er Jahren die Nation, wo Fußballkultur anders gelebt, sowohl als Arbeitersport, also vor allem im Norden, und diese Arbeiterkultur, die Tradition, die da drin ist, die wird gelebt. Gleichzeitig kommt aber diese ganze neue gesellschaftliche und soziale Aufbruch dazu. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann in Wales, da bin ich mal mit einer Mannschaft zu einem Auswärtsspiel gefahren, und da haben die im Fernseher diese Dokumentation über Liverpool gesehen, und da habe ich zum ersten Mal diese Gesänge auf der Kopf gehört, die Beatles hier gesungen haben. Also für mich ist das ein Turnier gewesen, immer ein Turnier gewesen, was für mich mehr war als nur jetzt eine Weltmeisterschaft, wie vorher in Chile oder Schweden, relativ unbedeutende, also man sich vorsichtig formulieren, aber im Vergleich zu England unbedeutende Gastgeber. 54 ist, glaube ich, aus deutscher Sicht einfach komplett überragt von Bern, von all dem, was damit zu tun hat. 50 ist eine WM, die hat, glaube ich, so gut wie niemand auf dem Schirm. Da wissen die meisten wahrscheinlich noch nicht mal, dass es da kein Endspiel gab. Und insofern ragt 66 so ein bisschen raus, und wir werden ja sicherlich dann auch noch gleich in die nächste Zukunft kommen, weil 66 ist tatsächlich ja auch die Weiche, der Schalter, der dann 70 schon ganz anders aussieht. Also die WM 70 ist schon eine ganz andere WM als 66. Und das ist auch etwas, was mich beim Recherchieren, beim Erarbeiten bei dem Heft wirklich fasziniert hat. Es gibt so eine gelassene britische Naivität, was das Turnier betrifft. Und die kommt einfach ganz deutlich durch. Und das ist etwas, was wir heute, glaube ich, als unglaublich romantisch empfinden. Ob es das damals war, ist natürlich schwer zu beurteilen. Aber so empfinden wir es heute.
Dietrich, du hast dieses Turnier ja dann, so wie ich das jetzt eben rausgehört habe, miterlebt. Hast du damals auch diese Romantik wahrgenommen?
Ja, ich war ja, wie gesagt, das waren ja meine Anfänge der Beschäftigung mit Fußball. Ich war damals im vierten Schuljahr, noch 9 Jahre alt. Und ich habe immer die Fußballwelt gesehen, für mich damals darstellte. Die Fußballwelt bestand eigentlich nur aus Europa und Südamerika. Bezeichnenderweise stellen ja auch die Halbfinalisten ja bei dem Turnier auf, die sich dann von Europäern gestellt. Und es gibt eben diese Europäer, und bei den Europäern ist für mich damals, ohne das Wissen, was alles vorher passiert ist, einfach so, was hört man, ist England einfach die Nummer 1, ganz klar, weil das ist ja das Mutterland des Fußballs, da kommt der Fußball her. Und Königin haben sie irgendwann auch noch. Und dann kommen aber schon wir, dann kommen wir Deutschen. Und dann gibt es diese Brasilianer und Pelé, eben Südamerikaner, die auch ganz groß waren. Und der Rest der Welt existierte gar nicht. Also okay, da waren diese Exoten und diese Nordkoreaner, die spielten dann auch noch eine kleine Rolle dort. Aber Afrika war für mich, was Fußball anbelangt, da schickt man Entwicklungshelfer hin, mit und ohne Ball. Aber ich hätte damals als Neunjähriger kein afrikanisches Land nennen können, geschweige denn eins in Verbindung mit Fußball nennen können. Und die Welt ist damals, und das ist vielleicht auch das Romantisierende, die Welt ist damals auch sehr klein und übersichtlich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist sie aber auch von politischen, kulturellen Fortschritt geprägt. Also es weitet sich alles irgendwie. Und ich glaube, das plus das, was Sadi genannt hat, mit der speziellen englischen Fußballkultur, Fankultur, mit den Gesängen, das kriegt man damals natürlich auch schon mit. Diese Bilder aus den Stadien, die Verbindung mit Namen wie Manchester United. Ich sage immer, das erste Stadion, das ich aus Lego gebaut habe, war Old Trafford. Und das war 66, 67. Aber Manchester United hat ja erst 1968 erstmals den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Erste britische Team bei Celtic Glasgow war nicht Manchester United. Aber Manchester United war mir schon Begriff als ein englischer Verein aufgrund dieser München-Katastrophe, die damals immer wieder durch die Medien geisterte, periodisch. Einmal im Jahr kam irgendwie ein Bericht über die Katastrophe von München damals. Und das war ja auch alles noch nicht so furchtbar lange her. Also im Gegensatz zu heute. Also so bestimmte englische Namen, West Ham United, die damals ja im Halbfinale gegen Dortmund gespielt hatten und ein Jahr davor der Pokal, der gegen München 60 gewonnen hatten, FC Liverpool, Manchester United, das waren drei englische Teams und ich sage mal so die ersten ausländischen Teams, neben vielleicht auch Real Madrid, die mir als Neunjährigen damals bekannt waren.
Hadi, wenn du auf dieses England, also ne, fangen wir mal ganz anders an. Heute diskutieren wir jedes Mal, wenn ein Turnier vergeben wird. Wie ist das in England gewesen bei der Turniervergabe? Gab es da auch irgendwelche Diskussionen von irgendwo, an irgendeiner Stelle, dass man darüber diskutiert hat, warum ausgerechnet England und wieso und weshalb?
Naja, Englands Verband hatte sein Jubiläum gefeiert, 125 Jahre. Und das war so ein Stück weit, nein, das ist Blödsinn, 125 Jahre, 100 Jahre. Das war so ein Stück weit.
100 Jahre war es 1963, ne? Und,
genau, 100 Jahre mit 63. Ich bin bei 1872 gerade gewesen, ich bin bei Bukharei gewesen, das passte gerade in meinem Kopf nicht zusammen. Nein, 1863, also 100 Jahre. Die Verbandsgründung, der erste Fußballverband der Welt, der ja noch nicht mal einen Landesnamen hat, das ist ja bis heute so, also Football Association, die brauchen keinen Landesnamen. Und insofern war das eigentlich eine klare Geschichte, dass man die Weltmeisterschaft da irgendwie hingibt. 62 ist nach Chile gegangen, weil es ja auch schon den Kontinenttausch gab, weil Chile oder Südamerika einfach dran war. Und dann war eigentlich England der große Favorit. Da hat sich aber noch eine andere Nation gemeldet, die 1942 eigentlich die Weltmeisterschaft hätte ausrichten sollen. Und das ist dann ausgefallen, das Turnier, bekanntlich wegen des Krieges. Und der DFB hat dann aber über Picknick Lawrence auch klar Ansprüche angemeldet, dass wir jetzt 66 die Weltmeisterschaft ausrichten. Und dann hat es tatsächlich einen Wahlkampf gegeben. Die Engländer haben ordentlich mobilisiert bei den ehemaligen Kolonien. Die Deutschen haben ein bisschen mobilisiert bei den ehemaligen Achsenmächten. Und es gibt doch einige Gerüchte, dass es da auch schon nicht so ganz schön zugegangen ist beim Vergabekongress. Ich glaube, der war in Rom. Und da hat sich dann letztendlich England durchgesetzt. Aber auch mit einem problematischen Feld, weil Dietrich hat es eben schon angesprochen, Afrika einfach dazukommt. Und England steht einfach für die Vergangenheit, für die koloniale Vergangenheit. Stanley Roos, der Präsident, ist so ein klassischer Vertreter dieser Generation. Und da hatte Deutschland, glaube ich, fast einen besseren Ruf, ein bisschen innovativer zu sein. Aber letztendlich ist es natürlich eine klare Wahl gewesen. Wir haben hier das Bundesland des Fußballs und wir haben eine Weltmeisterschaft und die findet dort statt. Und ja, Deutschland hat dann, also die haben das dann irgendwie ja auch einfach schon mal mit Voraussicht gemacht und so ist dann Deutschland auch bei 74 quasi gesetzt gewesen.
Dietrich, das Heft heißt ja das englische Jahr. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie der Fußball 1966 in England eigentlich so organisiert war. Also muss man sich das vorstellen, dass der englische Fußball genauso funktionierte wie heutzutage?
Nein, wir hatten ja keine Premier League, sondern wir hatten eine First Division, Second Division etc. Wir hatten einen völlig anderen europäischen Wettbewerb als heute. Also nur der Meister durfte an dem Wettbewerb teilnehmen, der heute Champions League heißt. Man, genau, nichts anderes geht natürlich auch für die anderen Wettbewerbe, den Europapokal, der Pokal, die gibt es ja heute nicht mehr. Das war alles schon wesentlich konzentrierter als heute. Und hat das nur als Nebenstory war natürlich für für manche Spieler, wie beispielsweise den Nordiren George Best, der vielleicht als bester Spieler nicht bei der WM dabei sein konnte, ein bisschen ein Drama, weil, naja, man konnte eben nur in dieser Champions League spielen, wenn man mit seiner Mannschaft Meister wurde, ansonsten auch dann aus dem internationalen Blickfeld wieder rausgeschossen. Also das war alles, auch was die Zuschauerzahlen am Land dabei ist, aber sicherlich HD mehr, kann man das so nicht mit heute vergleichen. Das Ganze, also es war ein bisschen, war sicherlich nicht ein bisschen, sondern deutlich bodenständiger, als das heute der Fall war. Es gab aber schon eine Fußballsendung, Match of the Day ist sie, glaube ich, ne? Ich habe die später noch in Nordirland gesehen, Ende der Anfang der 80er, Anfang der 90er. Das fand ich mal total witzig, weil wenn einer 30 Meter ein Misttorschuss, dann flippte der Reporter aus und sagte, ein wunderbarer Schuss. Und das wurde dann auch nochmal 10 Mal in Zeitlupe gezeigt. Also war vieles sicherlich komplett anders, als das heute der Fall ist.
Also ich kann da ja gleich mal reinspringen. Die Zuschauerzahlen, die haben im März haben wir eine Doppelseite drin über die Saison von 66 in England, wo alle 4 Abschlusstabellen drin sind. Und da haben wir auch die Zuschauerzahlen bei den einzelnen Vereinen drin. Und das sind Werte, die sind durchaus vergleichbar bis heute. Auch am unterklassigen Fußball, du hast ja zum Beispiel Wrexham in der Tabellenletzter der 4. Liga, die haben einen Schnitt von 8.523 Zuschauern. Also das ist durchaus ordentlich und das ist im Grunde genommen so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir heute auch haben. Was glaube ich wichtig ist, ist, dass ist jetzt in England immer noch so, aber in England ganz ausgeprägt gewesen, dass der Fußball einfach in der Breite stattfindet. In Deutschland ist ja 63 die Bundesliga gegründet worden, vorhin aber die Oberligen mit 74 Mannschaften, wo jemand wirklich nur 5 noch erstklassig spielen konnte. Dieser Prozess der Konzentration der besten Mannschaften, der fängt ja gerade erst an, auch mit dem Europapokal der Landesmeister, mit den ganzen Europapokalen, also dass man da den nächsten Schritt geht, die wirklich Besten rauszusuchen. Und ein bisschen Trend zwischen dem absoluten Leistungsfußball und dem breiten, eben dem nicht so Leistungsfußball. Und was in England sicherlich auch noch so eine Rolle spielt in der Zeit, ist, dass der Fußball in so einem, auch im Transformationsprozess ist. Die Gehälter, die in den frühen 60er Jahren in England gezahlt werden, die sind minimal. Also die sind vergleichbar mit einem Facharbeiter. Du wirst als englischer Fußballer wirst du nicht reich. Das heißt, die jungen Spieler, die Talente sind, die gehen eigentlich eher in die Industrie, weil sie da bessere Einkommensmöglichkeiten haben. Wir haben eine Analyse drin im Heft von dem englischen Meisterkader, was der für einen Bildungsberater, wo die herkommen, was die für Eltern heute haben und ihre berufliche Laufbahn da war. Und da hast du Leute, die sind als Hafenarbeiter unterwegs gewesen, weil sie da mehr Geld verdient. Und das bricht gerade auch in der Zeit. Burnley ist dann der letzte Verein, der so als ländlicher Club oder als Kleinstadtclub Meister wird und danach kommen die ganz Großen und damit verändert sich einfach der englische Fußball auch. Und ein bisschen das größere Geld kommt rein und natürlich auch ein ganz anderes Management. Also ein bisschen mehr in Richtung Entertainment. Das bricht ein bisschen auf von Samstagnachmittag Vergnügen oder Montagnachmittag Vergnügen für die Arbeiterklasse hin zu auch neuen Gesellschaftsschichten erschließen. Auch die Frauen werden dann vielleicht so ein bisschen auch mal in Fokus genommen. Und das passt natürlich auch einfach zu dieser Gesellschaft, zu diesem kompletten gesellschaftlichen Umbruch, der in der Zeit stattfindet. Da können wir dann nachher nochmal drüber sprechen, weil der auch ein bisschen vielschichtiger ist, als das, was wir immer so rüberbügeln, ja. Match of the Day ist übrigens, was ich eben gesagt habe, am 22. August 64 zum ersten Mal über den Sender gegangen. Und das hat in England riesige Wellen geschlagen, weil viele Vereine gesagt haben, ihr könnt unmöglich Fußball beim Fernsehen zeigen, weil das nimmt uns das Publikum weg. Also selbst die Mannschaften, die gezeigt wurden, haben gesagt, irgendwie, ihr dürft das auf keinen Fall bekannt geben, dass wir hinter den Fernseher kommen, weil dann kommen keine Leute mehr ins Stadion. Und man hat relativ schnell gesehen, dass eigentlich das Gegenteil passiert. Das ist ganz größer so. Aber man hat auch gesehen, man muss den unterklassigen Fußball schützen. Und deshalb ist diese bis heute existierende Startspur 3 Uhr gibt, also um 15 Uhr darf in England kein Spiel im öffentlich-rechtlichen live gezeigt werden, weil damit wird der unterklassige Fußball geschützt.
Mhm. Dietrich, du hast vorhin schon ein bisschen so die Kolonialisierung angesprochen oder dieses Nichtsehen von Afrika, wenn man so will. Wenn du uns mal versuchst, so ein bisschen politisch die Lage zu erklären von 1966 und die Fußballlage, die politische, kannst du uns das ein bisschen einordnen, weil es ist ja ein komplett anderes damals, wie es heute ist?
Ja, vielleicht noch ein Ergänz zu dem, was Hardy gesagt hat, mit den, was TV-Übertragung von Spielen anbelangt. Diese ersten Fernsehgelder, das ist in Deutschland ähnlich gewesen. Das war kein Verkauf von Rechten, sondern es ging um Kompensationszahlungen. Also um Zahlungen für möglicherweise durch das Ausstrahlen von Spielen ausgebliebenen Zuschauern. Also das war so damals eigentlich die Haltung Vereine auch in Deutschland auch gewesen. Die Zuschauer waren weg, wenn es im Fernsehen gesehen, gezeigt wird. Also das, was wir heute eher haben, ist das Fernsehen, Fußball inszeniert und erst richtig groß dann auch irgendwie macht. Dass diese Denke hatten wir damals noch überhaupt nicht. Ja, zur politischen Situation. Wir haben ja bei der WM, glaube ich, 10 Teilnehmer aus Europa, wenn ich das richtig sehe, 5 aus Südamerika, 4 aus Südamerika, 1 aus Nord- und Mittelamerika mit Mexiko und dann Nordkorea als Besonderheit aus Asien. Aufgrund an Nordkorea schafft es ja auch nur unter anderem dahin, weil diese und jene eben halt boykottieren und am Ende bleibt dann eben Nordkorea übrig. Und Afrika und Asien hätten sich bei diesem Turnier und Ozeanien einen Platz teilen müssen. Und das führt dann dazu, dass der afrikanische Verband dann zum Boykott dieser WM aufruft, Europa boykottiert. Und ein weiterer Grund aber ist auch also großes Unbehagen über die Dominanz der Europäer. Das bezieht sich dann auf die Haltung der Europäer bezüglich des Fußballs in Südafrika, wo die Europäer oder speziell Stanley Roos eben halt als FIFA-Präsident nur den rassistischen Sportverband anerkennen, also den Sportverband, der die Rassentrennung vollzieht und nicht den multiethnischen Verband, den für, also in sehr rühmen Ton auch für völlig unfähig erklärt, überhaupt Fußball zu organisieren. Also aus einer wirklich kolonialistischen, rassistischen Attitüde heraus. Das ist eigentlich einer der bekanntesten Boykotte in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft oder des Fußballs überhaupt, muss man sagen. Wird jetzt möglicherweise überholt durch den Boykott oder die Boykottdrohung der Europäer in Sachen Infantino. Finde ich übrigens ganz interessant, weil es ja noch vor nicht so langer Zeit immer hieß, Boykotte im Fußball zu fordern, wäre völlig unsinnig, will überhaupt nichts verändern, sondern von den Fingern lassen ist es hoffentlich entscheidend, wer boykottiert und aus welchen Gründen man boykottiert. Auf jeden Fall, es ist eine völlig eurozentristische Angelegenheit, die dann auch noch verstärkt wird. Der Eindruck, dass eine eurozentristische Angelegenheit ist durch die Viertelfinalspiele Deutschland-Argentinien, Deutschland-Uruguay und England-Argentinien. Bei dem einen Spiel amtiert ein deutscher Schiedsrichter, Rudolf Greitlein aus Stuttgart, beim anderen ein englischer Schiedsrichter. Und das führt dann ja auch zu so Verschwörungstheorien, zumeist am Platzverweise gibt es bei diesen Spielen, die letztendlich dann, ja man kann sagen, in so einer Eskalation innerhalb der FIFA münden, die dann an deren Ende dann eben steht, dass Stanley Roos im Vorfeld der WM 1974 in Deutschland seinen Posten als FIFA-Präsident verliert und von dort aus eine stärkere Integration stattfindet, auch der anderen Kontinente in dieses Weltfußballunternehmen. Aber damals, wie gesagt, eine extrem eurozentristische Angelegenheit mit etwas südamerikanischen Input noch dabei. Kommt auch noch hinzu, die Brasilianer, speziell Pelé, wird zusammengetreten, also der braut sich eben von europäischen Akteuren, der braut sich einfach was zusammen innerhalb der FIFA, eine Unzufriedenheit der Südamerikaner mit Europäern und der Afrikaner und Asiaten, aber ohnehin gegenüber den ehemaligen Kolonialherren.
Ich glaube, was man gar nicht wahrgenommen hat, ist, dass diese ganze Geschichte sehr politisiert wurde. Das hat man damit bei der FIFA gar nicht wahrgenommen, weil diese Nabelschau, die bei der FIFA war, wir sind hier in Europa und ein bisschen Südamerika, wir sind das Nennt und das Fußball. Stanley Roos hat, glaube ich, so gedacht, wer jetzt so WM ist, der muss sich das auch verdienen, der muss sich das Sport nicht verdienen. Und so ist ja auch im Vorfeld immer die Qualifikation gelaufen. Die haben dann in Afrika, in Asien, in Ozeanien haben sie ihre Sieger ausgespielt und die kriegten dann immer irgendeinen Gegner aus Europa, gegen den sie dann kurz vor der Qualifikation zum Endturnier gescheitert sind, weil Europa natürlich dann immer noch stärker war. Also es ging tatsächlich nur um dieses sportliche Leistungsprinzip und es ging natürlich auch überhaupt nicht um Förderung. Ich glaube, die FIFA hat überhaupt nicht begriffen, was in Afrika passiert ist mit dem Aufbruch der Kolonialherrschaften. Gerade Ghana geht vorweg mit einem Nkrumah, der den Fußball als Botschafter für sein Land sieht. Auch in Marokko ist das so, wo der Fußball als Botschafter im Befreiungskampf dient und wo die Vereine auch quasi so Unterschlupf bieten für die Menschen, die im Widerstand sind, weil die Vereine nach außen hin einfach nicht politisch sind. Also das hat man, glaube ich, bei der FIFA komplett unterschätzt. Und wir haben 1957 die erste Afrikameisterschaft gehabt. Das ist ein Riesendurchbruch für den afrikanischen Fußball. Und es ist immer nachvollziehbar gewesen, dass dieser Kontinent, so wie er gewachsen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dass er mit gutem Recht gefordert hat, wir wollen jetzt hier angemessen vertreten sein. Und dann kommt Roos mit dieser Idee rüber. Also das war ja ein Geschenk quasi. Ihr kriegt jetzt einen direkten Qualifikationsplatz. Einen direkten Qualifikationsplatz für Asien, Afrika und Ozeanien. Und nicht mehr dieser Sieger von den drei Kontinenten darf dann am Ende nochmal gegen Rumänien, Bulgarien oder Wales oder irgendein europäisches Land spielen, wo sie dann wahrscheinlich Blockfeder verlieren, so wie es ja bis 62 der Fall war. Das hat Roos ja tatsächlich auch geglaubt, dass er den Kontinenten damit ein Geschenk muss und entgegenkommt, und hat das komplett unterschätzt. Und das Interessante ist natürlich, Dietrich hat ja eben schon angesprochen, Roos wird dann 74 abgewählt, und sein Nachfolger ist João Avelange, das ist der brasilianische Verbandspräsident, und der ist 66 schon aktiv und regt sich unglaublich auf über diese Behandlung der Südamerikaner durch die Europäer, vor allem durch die Engländer. Das liegt dann hinterher einen großen Skandal, auch in Südamerika, weil die Engländer einfach mit ihrer Arroganz da betrachtet werden. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das, glaube ich, die Initialen für João Avelange, zu sagen, jetzt gehe ich in den europäischen Fußball, der ist schon erfolgreicher Kaufmann für das Moment, jetzt gehe ich in den europäischen Fußball und kümmere mich darum, dass das ein gerechtes Bild wird. Also insofern kann man auch fast sagen, 66 ist der Ausgangspunkt für 74 und damit João Avelange. Und wer steht im Erbe von João Avelange mit glänzender Glatzle? Gianni Infantino, der, glaube ich, die Avalanche-Politik dann nochmal, perfektioniert, will ich nicht sagen, aber irgendwie erhöht hat.
Ja, ich glaube, das kommt zu Roos, das ist einfach die Attitüde dieser Zeit und solcher Leute, ne? Okay, ihr seid jetzt keine Kolonien mehr, dann seid ihr eben jetzt Entwicklungsländer. Aber mehr seid ihr eben halt auch noch nicht. Und das ist dann, wenn wir euch jetzt mal einen Platz, den ihr euch dann auch teilen müsst, gebären, dann ist das schon eine großzügige Geste. Das ist eine Haltung, die noch sehr lange in Europa vorherrscht. Ich erinnere an die WM 1982 und dieses furchtbare Spiel Deutschland gegen Österreich. Und auf Kosten der Algerier damals das Ergebnis. Und wie der damalige ÖFB-Präsident reagiert hat auf den Protest der Algerier. Das war, ich kann es nicht so exakt im Wortlaut wiedergeben, aber es war so, da kommt so ein Scheich aus der Wüste und da ist nach 300 Jahren mal bei einer WM mitspielen und meint, gleich groß aufmucken zu müssen. Das war eine Äußerung, die hat noch niemand damals für einen riesen Skandal gesorgt. Das war einfach die Attitüde, die man damals hatte. Und ich glaube, da haben sie auch in Europa viele Menschen gar keinen großen Kopf drum gemacht. Also wie gesagt, ich bin ja auch noch mit diesem Bild aufgewachsen. Es gibt uns, es gibt Amerikaner, und dann gibt es diese Kontinente, die unserer Hilfe bedürfen, die Entwicklungsländer sind. Also nicht irgendwer als souveräne Akteure betrachtet wurden da. Nochmal zu Avelange, das ist schon eine interessante Figur, weil er hat ja immer gesagt, er könnte diese verschiedenen Welten miteinander verbinden, weil in Brasilien ein Land wäre, ein multiassisches Land wäre, wobei er selber, glaube ich, nicht unbedingt multirassisch orientiert war politisch, ein multirassisches Land wäre und eine Art Schwellenland, ne, das an der Schwelle ist, zu den ganz Großen zu gehören, aber noch nicht zu den ganz Großen gehört würde. Und deswegen ein Brasilianer der ideale Mann wäre, diese Welten zusammenzubringen. Und am Anfang, das faltet ihn, glaube ich, auch von Infantino dann heute, dass er am Anfang versucht, er das Ganze so zu gestalten, dass es nicht auf Kosten der europäischen Vertretung beim WM-Turnier geht. Also man weitet aus, auch um den einen ein bisschen was zu geben und den anderen aber gleichzeitig was nehmen zu müssen. Und ich glaube, das unter Infantino, und da sind wir schon fast wieder beim heutigen Tag, da passiert eben etwas, dass ein FIFA-Präsident wirklich eine in Anführungsstrichen antieuropäische Politik macht. Also wirklich versucht, eben die FIFA auch in Frontstellung zu den Europäern aus dem zu UEFA zu bringen. Also auch was die ganze Konkurrenz und Wettbewerb betrifft, etc. pp. Das war noch nicht Avelanges Plan. Also Avelanges Plan war erstmal die globales Unternehmen, eben die bis jetzt vernachlässigten Kontinente integrieren, das Ganze mit Hilfe multinationaler Konzerne.
Lass uns mal, also ihr habt vorhin schon so ein bisschen über England gesprochen, ihr habt vom Arbeitersport gesprochen, davon, ne, wie so in England der Fußball organisiert war. Aber ihr geht ja schon ein bisschen noch, also ihr erzählt schon ein bisschen vor der WM. Die Jahre davor, die so, die, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mitnehmen, weil wir reden ja die ganze Zeit über Kolonialismus, aber ich meine, wenn man sich diese euer Texte durchliest, dann bekommt man ja auch das Gefühl, dass England an irgendwann mal stehen geblieben ist und irgendwie die Uhr da sich nicht weitergedreht hat. Vielleicht kannst du das da vielleicht von daher eingehend nochmal neu ordnen oder einordnen.
Ich glaube, das kann ich schön im Duett mit Dietrich machen, weil das ist natürlich auch ein Thema, dem er unheimlich viel sagen kann. Also ich glaube, wir können erstmal als Ausgangspunkt das Jahr 1945 nehmen, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Zweite Weltkrieg, der sicherlich traumatische Erinnerungen hinterlassen hat mit den Angriffen auf Coventry und auf andere Städte, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, dass der Krieg auf die Insel kommt, sondern mit den vielen Toten. Und das hat ja dann da auch dazu geführt, dass das Kolonialreich relativ schnell zusammenbricht und einfach eine riesengroße Ausbauarbeit stattfand. Churchill war damals, ist dann ganz schnell abgewählt worden, also politisch ist auch sehr in Bewegung. Und das ist die Arbeit, die vor allem in den 50er Jahren geleistet wird, rauszukommen und auch ein Stück weit aus der Vergangenheit auszukommen, weil das ist etwas, was ich in England auch immer gesehen habe, was ich auch immer noch ein Stück weit sehe. England hat immer so ein bisschen was gemütlich Historisches. Ist dann an einigen Stellen versehen, an anderen Stellen sieht man aber auch, dass das Land, oder dass Großbritannien insgesamt total in der Moderne steht. Aber also wenn ich nach Bristol komme, dann finde ich einfach ganz viele Ecken, wo ich das Gefühl habe, yeah, jetzt bin ich 30 Jahre zu. Und das finde ich immer ganz angenehm. Und wir haben ja in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir diese ganzen Arbeitersiedlungen, wir haben die ganzen Strukturen, die brechen auf, es gibt eine Dienstleistungsgesellschaft, die Wirtschaft muss sich umstellen durch den Verlust der Kolonialzeit. Wir haben eine Bildungsreform unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, dass du die Möglichkeit hast, die Schule zu besuchen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Schritt, den man auch gerade bei der Mannschaft von 66 sehen kann, weil sie alle dadurch eine vernünftige Schulbildung genossen haben. Und Bildung ist natürlich immer der Schlüssel, um sich als Land weiterentwickeln zu können. Und so kommt dann so ein bisschen Wohlstand langsam auf. Das ist, glaube ich, spürbar zum ersten Mal so Anfang der 60er Jahre. Dann einhergehend mit Fernsehgeräten, wie es ja bei uns auch so ist. Das ist ja alles durchaus vergleichbar. Und man kann sich so ein bisschen was leisten. Die Autos kommen auf. Und es gibt so dann ja auch diese Freiräume, die sich dann über die Musik äußern, die sich über die Mode äußern und auch über die Kleidung äußern. Der Minirock kommt auf. Wir haben diese ganzen Popgruppen, die Teile von England berühmt machen. Also wenn man, es gibt eine Doku auf YouTube, da geht es zum Liverpool. Und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die Liverpool in der Welt berühmt machen. Das sind die Beatles und das ist Liverpool. Also der Fußballclub. Und das wird sehr benannt. Wobei ich das auch ganz spannend fand, ich bin dann ja ein bisschen tiefer eingestiegen und habe mir auch mal die Situation in den anderen Gastgeberstädten angeguckt, in Sunderland, in Middlesbrough zum Beispiel, auch in Birmingham. Da ist diese Flower Power Zeit, dieses 66, dieser Aufbruch, dieses Beatles, dieser Mini-Rock, dieser gesellschaftliche und auch politische Aufbruch, der ist da überhaupt noch nicht anzusehen, der ist da noch gar nicht zu sehen. Also da ist jemand immer noch ganz konservativ. Das ist auch, fand ich dann sehr spannend, weil das Bild, was ich von England aus der Zeit hatte, das hat immer das ganze Land abgedeckt. Und ich habe bei der Recherche gelernt, nein, es sind nur Ausschnitte vom Land. Das ist natürlich vor allem London. Das sind dann aber auch Städte wie Bristol, wie Brighton, wie Manchester, wo vor allem über die Musik viel passiert. Aber gerade in den grimmigen Industriestädten, wo wir sowas wie Sunderland oder Middlesbrough, lebst du im Grunde genommen immer noch so ein bisschen wie in den 50ern. Und damit würde ich den Ball jetzt mal rüberspringen. Der Dietrich, der hat bestimmt auch noch ein paar schöne Anmerkungen zu machen.
Boah, Gott, was für alles gesagt. Ja, ich fand ihn mal, nein, das ist schon sehr gut skizziert, was da, wie es da gelaufen ist. Und also speziell Liverpool, bin ja auch schon mal in Liverpool gewesen, das ist ja noch heute so. Also was im Touristen angeboten wird in Liverpool, ist der FC Liverpool, FC Everton weniger. und die Beatles. Jetzt haben diese ganzen, wie nennen sie mal, Merchandising-Shops in der Stadt, also die nicht jetzt fußballspezifisch sind, aber das sind die beiden Liverpool-Produkte. Das ist Beatles und das ist der FC Liverpool, wozu dann deutscher Trainer natürlich in den letzten Jahren dann auch nochmal erheblich beigetragen hat. Aber das ist diese Vermischung zwischen Fußball und Popkultur. Fußball ist dann auch ein bisschen Popkultur, die ist schon irgendwie faszinierend. Und gerade wo jetzt Hardy das auch so ein bisschen dieses gleichzeitig Konservative anspricht. Ich kann mich erinnern, dass damals auch so ein bisschen Pop bei uns war, der Union Jack. Ne? Also als Union Jack, als Aufkleber oder sonst was. Weil England war einfach, war Popkultur, war Fußball und Beatles und die ganzen Bands, die es damals eben halt sogar gab, Stones und Pink Floyd später etc.
Und du hast das natürlich auch im Fußball, ne? Also George Best als die herausragende Ikone, der es als vielleicht als erster britischer Fußballer schafft, auch in diese Popkultur reinzukommen und in die Gesellschaft reinzukommen und natürlich auch mit seinem Lebensstil, glaube ich, polarisiert. Also die Boulevardpresse, so Star hatten wir ja schon in England, die das, glaube ich, sehr aufgeregt hat. Aber gerade die jüngere Generation, also die Leute, die irgendwie nach 45 geboren sind und die von diesem wirtschaftlichen Aufschwung so ein bisschen profitiert haben. Und wirtschaftlicher Aufschwung heißt ja auch, du bist ein bisschen befreit von deiner Belastung, jetzt sofort mal luchen zu müssen. Also mit 14 irgendwie gleich in die Ausbildung zu gehen, mit 16 dann schon das Geld mit nach Hause zu bringen, das bricht alles so ein bisschen auf. Es ist also ein bisschen mehr Zeit auch da für die eigene Entwicklung. Und dann kommt jemand wie George Best, der großartig Fußball spielt und dann einfach sein Leben auch öffentlich lebt. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiges Ding für diese Zeit. Und George West, ich glaube, du hast ihn eben schon angesprochen, natürlich tragisch, er ist nicht dabei bei der WM.
Hier war irgendwann mal Rainer Zobel vor Ewigkeiten zu Gast im Podcast und der erzählt, dass er als Jugendlicher damals, er war dann schon als Spieler irgendwie im Dunstkreis des DFBs unterwegs, irgendwie noch so im Nachwuchsbereich, aber hatte die Möglichkeiten über den DFB entsprechend an Eintrittskarten bei diesem Turnier zu kommen und konnte sich dann immer vor Ort entsprechend Karten besorgen und dann Spiele zu schauen. Der ist da wirklich mit dem Campingbus, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, da über die Insel gejackert, und um sich die Spiele der Deutschen anzuschauen. Und bei ihm klang das immer sehr positiv, also so wie so ein Aufbruch, wie Freiheit. Also nur, das hatte irgendwie so einen positiven Singsang, den er da hatte beim Erzählen. Dietrich, ist das etwas, was du bei dieser WM auch so wahrnehmen würdest in deiner Erinnerung?
Ja, wie gesagt, es war damals erst 9 und deswegen so ein bisschen schwierig jetzt das wirklich authentisch zu berichten, aber was ich bei mir bemerkenswert fand, wenn man jetzt die WM 66 nimmt und die 54er WM, ich habe damals so als 9, 10, 11-Jähriger und so weiter und so fort diese Helden von Bern überhaupt nicht interessiert. Ich fand auch die Bücher aus dieser Zeit furchtbar langweilig. Diese ganzen Fritz-Walter-Mythos etc., obwohl das ja noch gar nicht so lang her ist. Aber 66 ist 12 Jahre nach Bern und trotzdem ist das für mich so, als ob das 100 Jahre her wäre. Und ich glaube, der Punkt ist der, dass der Fußball auch von seiner Sensation natürlich auch eine völlig andere Geschichte ist mit der Einführung der Bundesliga 1963. Für mich begann immer der Fußball, also auch retrospektiv begann für mich dann der Fußball immer 63. Also ich konnte sagen, wer der erste deutsche Meister war nach Einführung der Bundesliga, aber ich konnte nicht sagen, wer 1954 deutscher Meister war. Und das hat mich auch irgendwie überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, der Punkt war der, dass es kulturell noch so anders war und damit auch fremd für mich im Vergleich zu dem, was wir dann schon in der 66er Mannschaft vorfinden mit Leuten wie vor allem Franz Beckenbauer. Und Franz Beckenbauer ist ja jemand, der, das ist ja jetzt eine Generation, die, also Beckenbauer sagt das ja am deutlichsten, sagt, also vergesst das mal mit diesen 11 Freunden, mit diesen ganzen komischen Kabinenritualen und für die Nation spielen. Es geht um Sport und um Geld bei der ganzen Geschichte. Es geht um Gewinn, darum geht es halt, um sonst um nichts anderes. Und das spitzt sich dann ja zu, das eskaliert ja geradezu dann in Richtung 1974, wo wir den Prämienstreit auch haben, dann vor dem Anpfiff der WM sogar eine Situation droht, wo die Deutschen möglicherweise mit der B-Nationalmannschaft auflaufen können. Der mit der Diskussion, die, da denke ich manchmal, die darf sie ja heute gar nicht führen. Also, dass er wenn ich überlege, dass ein Paul Breitner dann später mal sagt, als nach zwei, drei Länderspielen, bitte schafft die Nationalhymne ab, weil die stört mich in der Konstellation. Man stellt sich mal, das würde heute ein Nationalspieler sagen, am besten an einem Migrationshintergrund, was da los wäre. Also das ist so, da passiert etwas, das natürlich so ein Jungen, der dann so langsam überrutscht dann in der Pubertät, extrem ansprechen. Das ist diese neue Freiheit, diese gewisse Schnodrigkeit, also nicht nur mit seiner Meinung in den Berg halten, Ansprüche formulieren, auch eine gewisse Arroganz gegenüber der älteren Generation. Das muss man einfach sagen, das hat anderes natürlich angesprochen. Das, ich habe ja am Eingangs gesagt, für mich ist die 66er so ein Zwischenturnier, ne? Zwischen dem, was vorher war und dem, was in Zukunft kommen wird. Also Beckenbauer ist ja dann auch noch, oder auch Oberer, diese Leute sind ja, die jüngeren Spieler in der Nationalmannschaft, die sind dann ja noch so ein bisschen die Ausnahme. Es gibt ja auch noch immer noch diese Spieler mit dem soldatischen Kurzausschnitt, die gibt es auch bei England. Ne? Da ist Best ja auch noch, der nicht für England spielt, sondern Odeon spielt, aber Best ist dann auch noch als Typ so ein bisschen die Ausnahme. Aber es gibt auch schon diese neuen Typen, die dann die 70er Jahre bestimmen. Also die tauchen 66 erstmals auf. Und die werden dann irgendwann die auch die kulturelle Hegemonie im Fußball übernehmen. Und 66 ist dann der Prolog zu dem, was dann 70, 72, 74 passiert. Ja, auch sportlich, was die deutsche Nationalmannschaft anbelangt. Das ist der Prolog zu dann der bis heute erfolgreichsten Ära der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Hadi? Wir haben ja diese Übergangsgeneration in England. Und ich glaube, Bobby Charlton drückt das wunderbar auf, als er nach dem Endspiel, als sie dann in der Parade durch London fahren, zu seinem Bruder Jack sagt, es wird nichts mehr so sein, wie es früher mal war. Ich glaube, das ist der Moment, in dem er realisiert, dass sich sein Leben wirklich verändert hat, über diesen Triumph. Da kommt ja auch dazu, dass diese WM in England echt so ganz schleppend angelaufen ist. Die sind mit dem 0-0 gegen Uruguay reingegangen, aber die haben nicht so dolle überzeugt. Die haben dann solide gespielt. Da gibt es diese Spiele gegen die südamerikanischen Mannschaften, für ein bisschen Aufregung. Aber es ist kein einziges Spiel ausverkauft. Also du hast selbst im Halbfinale bist du zum Wembley-Stadion gegangen, konntest dir ein Ticket am Schalter kaufen, bist ins Stadion gegangen. Das erste Spiel, das ausverkauft, war das Endspiel. Und da ist die Euphorie um die englische Mannschaft dann plötzlich auch explodiert. Und das hat, glaube ich, alles verändert. Und dann hast du eine Generation von Spielern, die eigentlich allesamt aus der Arbeiterklasse kommen, die Fußball als eine Möglichkeit sehen, ihr Geld zu verdienen, als Alternative dafür, im Bergwerk zu arbeiten zum Beispiel oder als Hafenarbeiter. Also eine saubere Alternative. Das ist ja das, was Kutschera in den 30er Jahren in Deutschland auch schon gehabt hat. Und das hast du in England in den frühen 60ern noch. Und das ist tatsächlich diese Übergangsgeneration, wo es dann mit reingeht. Und da bist du in Deutschland dann nochmal in einer anderen Nimmer, weil du Spieler wie Beckenbauer hast, die das, glaube ich, sehr offensiv fördern. Und wenn wir jetzt über England 66 reden, müssen wir natürlich auch über die Tragik reden, dass diese Mannschaft dann nicht mehr erfolgreich war. Also 66 war der Höhepunkt. Man kann sagen, 66 war tatsächlich auch das Endspiel der Höhepunkt, weil das Endspiel, das war ja ein interessantes und ein Spiel, was sportlich auf Augenhöhe war. Einem Sieger, der eigentlich okay war, aber natürlich auch stark diskutiert wurde, nicht zuletzt über das Tor. Aber danach kam ja nichts mehr. 70 sind sie an Deutschland gescheitert, 74 sind sie gar nicht erst zur Weltmeisterschaft gekommen, weil sie schon in der Qualifikation gescheitert sind. Das heißt, 66 hat in England auch den Touch von, wir haben danach nichts mehr gesessen. Wir haben verloren.
Ja, es hat ja in England so ein bisschen auch eine Vorgeschichte, ne? Wenn man bedenkt, dass die Engländer ja verspätet in die FIFA kamen, dass die Engländer verspätet in das WM-Turnier kamen, auch aus so einer arroganten Haltung heraus, wird ja im Titel dieser Football Association deutlich. Man hat damals, als die Football Association gegründet wurde, gar nicht für nötig gehalten, da eine Landesbezeichnung beizufügen, weil davon ausging, das Spiel oder auch kein Interesse hatte, dass das Spiel über das Land hinaus exportiert wurde. Und der erste Schock kam dann in den 50er Jahren mit diesen berühmten Spielen gegen die Ungarn, die man in Wembley, von Wembley Haushoch 3-6 verlor. Danach eine gewisse Bereitschaft zur Modernisierung, zur Öffnung, um mal zu schauen, was andere machen. und 66 dann aber, manche sagen ja, der Sieg war ein Fluch, aber danach wieder geglaubt haben, wir wären on top of the world und uns müsste nicht interessieren, was da auf dem Kontinent und anderswo in Sachen Fußball läuft. Also das ist uns ein Verhalten, das man im Kleinen auch durchaus in Deutschland vorgefunden hat, nach der WM 1990, also Spiel 92 in einigermaßen EM ist aber nicht gut, 94 schlechte WM, 96 ist Europameister, ja, was wollte denn alle, es läuft alles, wir sind immer noch top of the world und dann müsste erst weitere Pleiten folgen, bis man merkt, wir müssen irgendwie was verändern da. Und in England war dieser Veränderungswille aber noch wesentlich geringer ausgeprägt, als das in Deutschland der Fall war. Und das hängt sicherlich mit der ganzen Geschichte zusammen, dass man die Geburtsnation des modernen Fußballs, des Fußballs, so wie wir ihn kennen, ist und da aus diesem dieses Geburtsrecht auch ableitete und so ein Verständnis davon, naja, es mag mal sein, dass die anderen auch zu uns auffließen, mag ja auch mal sein, dass sie mal ein bisschen besser sind als wir, aber im Prinzip haben wir historisch bedingt einen dermaßen Vorsprung, dass wir uns da nicht so viel Gedanken drüber machen müssen.
Und diejenigen, die das in England erkennen und dann auch dafür sorgen, dass es sich ändert, sind ja die Trainer, über die du geschrieben hast, der Matt Shankly,
ja.
Renfrew auch ein Stück weit.
Das war seine Vorlage, Dietrich.
Sind sehr unterschiedlich, nicht? Also Shankly ist eher, und interessant ist, beide nennen sich ja Sozialisten. Shankly ist mehr so ein traditioneller Sozialist und auch ein, ja, er ist ja Schotte, aber beide sind ja Schotten, einer, der einer gewissen Abneigung gegenüber den Kontinentalen, gegenüber den Südeuropäern, die mag er nicht so auf dem Fußballfeld, möglicherweise auch über das Fußballfeld hinaus nicht so. Und Busby ist ja mehr so der Weltoffene, dann, der ja oft stark darauf drängt, dass die englischen Mannschaften sich den europäischen Wettbewerben gegenüber öffnen. Also Busby ist wirklich der Modernisierer dann auch. Und das ist ja bezeichnend, es sind eben keine, sind dann beides auch Schotten, sind keine englische Trainer. Und wir haben das ja, auch das ist ja so eine Kontinuität, die wir bis heute haben, dass die entscheidenden Modernisierer im englischen Fußball, ob das jetzt Arsene Wenger ist oder ob das Alex Ferguson ist, wieder in anderer Weise, ob das Klopp in Liverpool ist, ob das Guardiola ist, ob das die baskischen Trainer mit baskischer Herkunft sind, die im englischen Fußball wirkten, dass man auch bis heute, also jetzt so ansatzweise es dazu schafft, sagen wir, aus der eigenen Brut auch gute, modernen, vorwärtstreibende Leute zu entwickeln, aber doch lange Zeit dann auch im englischen Fußball auf diese ausländischen Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen angewiesen ist. Ich muss aus eigenen Erfahrungen erzählen, also wie das, was ich bin ja häufig mit Jugendmannschaften übergreifend Turnier in der Hand auch Irland, wo auch die englischen Teams waren und aber auch in England gespielt habe. Und wir hatten 2013, wir waren bei diesem großen Northern Ireland Super Cup heißt ja heute und sprachen mit den B-Jugendtrainer vom FC Southampton. Das waren Engländer. Und ich habe die so gefragt und vorsichtig gefragt, ich meine damals war Martinez, also glaube ich ein spanischer Cheftrainer war beim FC Southampton. Und ich hatte gehört, dass da jetzt mehrere spanische Trainer tätig wären, auch im Nahrungsbereich. Und ich habe also vorsichtig gefragt, wie findet ihr das? Und da war die Antwort, wir finden das super. Es war notwendig. Wir brauchten diese Leute. Dann war ich, das war so in den 90ern, mit einer Jugendmannschaft in der Nähe von Canterbury und wir ein Training gemacht mit denen, der Jugendmannschaft, und die haben ein Training mit unserer gemacht. Und das Training, das sie mit unserer machten, das war wirklich so, also man kann sich das nicht klischeehafter Englisch vorstellen, 10 Meter auseinander einen Ball zu spielen, 20 Meter, 40 Meter, 50 Meter, bis volle Länge des Spielfelds, ne? Lange Schüsse üben. Wir hatten auch alle schon, die Kinder auch schon beeindruckende Waden. das Spiel gewannen wir dann, wir haben dann nächstes Jahr gegen die Spiele, gewannen wir dann Haus hoch. Und dann war ich, das war nach 2013, nach 2013, da haben wir in der Nähe von London, haben gegen eine Mannschaft gespielt mit einer gar nicht so guten Jugendmannschaft hier aus Altenberge, die eigentlich gar nicht so hier im Kreis gar nicht so toll war, aber den schönes Passspiel beherrschte, Kurzpassspiel, also einmal so mein Fehljahr. Und wo uns nachher die Engländer gesagt haben, Leute, gebt uns doch mal eure Trainingspläne. Wie trainiert ihr das? Und wir kommen rüber nach Deutschland und wir dachten, ey, sorry, wir sind hier ein Dorfverein, das wollt ihr, ne? Groß von uns lernen. Und danach war ich dann ein paar Jahre später in England und wieder in England, aber im Raum Manchester und haben gegen eine Jugendmannschaft von diesem Alternativverein, wer ist denn mal, FC United of Manchester, glaube ich, ne?
Ja. Spielt. FC United of Manchester.
Und da waren wir total beeindruckt. Die haben die kombinierten plötzlich Tempo mit einer gewissen Härte, Physis, mit Technik, mit guter Taktik. Da hatte sich ganz viel verändert und wir haben das dann natürlich erst recht bei dem immer weitergefahren, mal Nordirland zu Ort und dieser Turniere, da man diesen Turnieren dort gesehen, dass erheblich was getan hat. Aber zum Teil eben dadurch, dass ausländische Entwicklungshilfe kam, man diese Entwicklungshilfe angenommen hat, sich geschaut hat, was machen die. Ich denke mal daran, dass Arsene Wenger damals bei Arsenal, Arsenal war ja das englischste Team schlechthin, aber auch das langweiligste Team, boring, boring, Arsenal hieß es immer, dass damals Arsene Wenger ja bewusst ganz viele Spieler aus Frankreich und Niederlanden reingeholt hat, damit er seinen Fußball implementieren konnte. Das Faszinierende ist, dass sich die Engländer das aber dann abgeschaut haben. Also man hat ja immer gesagt, oder bei uns ist halt auch versucht, was mehr zu sagen, wenn wir so viele ausländische Akteure in einer Liga haben, dann ist es vielleicht für die Nationalmannschaft. Es kommt auch an, wer damit umgeht. Also in England ist man, glaube ich, in der richtigen Weise mit umgegangen, nämlich dass der heimische Fußball, also die Kräfte, die auch in der Nationalmannschaft spielen können, dann auch schon lernen können von diesem Input, der da von außen kommt. Und das fängt ja schon viel früher an, das fängt ja von Beckhams Zeiten an. Da gibt es ja diese Geschichte mit Beckham in Manchester, wo Cantona ankommt. Und erinnert euch vielleicht noch an diese Premier League-Werbung, war das Premier League-Werbung damals? 1966, ja, 1960 war ein besonderes Jahr und alle denken, ja klar, England wurde Weltmeister, nein, Eric Cantona wurde geboren. Das war das Entscheidende. Cantona kommt nach England, ist bei Leeds, ist bei Manchester United. Englische Spieler, was machen die am Training? Man geht in Trab. Nein, die junge Generation Beckham bleibt auf dem Platz, weil sie das von Cantona gelehrt haben. Wir machen noch eine Extraschicht, wir üben noch dieses, wir üben noch jenes, wir üben noch Details etc. Und das finde ich so, fand ich gerade bei Manchester United dann auch unter der Regentschaft von Alex Ferguson, also eine ganz faszinierende Entwicklung, die da stattgefunden hat. Also wo eine Liga zweimal internationaler wird, aber deswegen der nationale Fußball, also jetzt in Form der Nationalmannschaft, deswegen nicht schlechter wird.
Spannend wird das ja, wenn du dann in den jetzigen Liga-Fußball reingehst. Bin ja mit meiner Mannschaft jetzt in der vierten Liga und da wird also tatsächlich noch Kick and Rush gespielt. Das ist manchmal schrecklich anzusehen. Bei den Rovers hatten wir vor 2 Jahren, ich hatte einen anderen als Trainer, der hat Tetris spielen lassen. Der war ganz schnell Ungeduld bei den Fans da, weil das natürlich noch nicht sofort zum Erfolg geführt hat. Und in so einem Fußball, der wenig Raum lässt in der Liga und der vor allem auf Körperlichkeit setzt, das natürlich auch schwierig umzusetzen ist. Der ist dann auch gescheitert und wir haben dann einen gehabt, der wieder Kick and Rush gespielt hat. Also man hält, glaube ich, da auch ganz schön an den Traditionen fest. Und auch die Betrachtung des großen Fußballs vom kleinen Fußball aus, also wenn ich die Robots jetzt mal als kleinen Fußball nehme, als Viertligist, ist immer so ein bisschen, das ist ähnlich wie wahrscheinlich hier mit Bayern München. Wir gucken dahin, wir sind ein bisschen neidisch, aber nee, das hat mit uns nichts zu tun. Wir stehen im wahren Fußball. Das finde ich auch so ganz spannend daran. Aber diese Frage, wie kann es eigentlich in die Zukunft reingehen? Die ist natürlich auch für die Vereine immer wichtiger geworden, auch im unterklassigen Bereich, weil die Frage, wie kannst du die gar nicht refinanzieren? Wie ist ja für einen Viertligisten fast nur existenzieller als für einen Premier League, weil da doch die Gelder gar nicht reinkommen. Da bist du angewiesen darauf, mit anderen Methoden zu arbeiten. Ich hatte im aktuellen Heft habe ich einen Text über Lincoln geschrieben, die einen ganz spannenden Weg gegangen sind. Lincoln war immer irgendwie Viertligist. Wir waren oft noch in der Conference dabei, also außerhalb der Non-League. Und das war eine Mannschaft, die robust war, was immer ein bisschen als er gespielt hat, auch mit betrachtet haben. Niemand hat damit gerechnet, dass die irgendwann mal längere Zeit in der dritten Liga spielen würden und auf keinen Fall in der zweiten Liga spielen würden. Wir sind jetzt aufgestiegen, die haben 5 Saisonniederlagen gehabt, also die haben eine absolut wahnsinnige Saison hingelegt und wir arbeiten genau mit diesen Methoden, mit den modernen Methoden. Da ist ein Trainer gewesen, der kommt aus dem Football, der hat sich ganz viele Sachen aus dem Football abgeguckt. Der ist zur Royal Air Force gegangen, die sitzt da in Lincoln. wie immer diese Flüge bei irgendwelchen Veranstaltungen machen, wo die dann irgendwelche Schauspielstücke vorführen, hat sich angeguckt, wie arbeiten die, wie motivieren die sich. Also der hat einfach, der ist rausgegangen auf den Fußball, hat sich ganz andere Sachen angeguckt und hat eine Mentalität in die Mannschaft reingekriegt, die Mannschaft wirklich ganz schwer schlagbar machte. Und dann haben sie natürlich geguckt, dass sie die Spieler kriegen, die irgendwie ins System reinpassen. Viele Spieler, die woanders rausgefallen sind, weil die Geduld nicht da war. Und wir reden ja jetzt dann noch von England reden, dann reden wir natürlich auch über Mannschaften wie die Chelsea, die, ich glaube, 3 Kader haben. Die jede Saison irgendwie 30 Spieler an andere Mannschaften verleihen. Und das heißt, du hast da ja schon eine ganze Menge Aktive, die du zusammendrücken kannst. Aber da sind spannende Geschichten unterwegs. Und Lincoln fand ich jetzt wirklich, wirklich beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wie die sich in der nächsten Saison in der Championship halten. Ein bisschen problematisch für mich persönlich ist, dass der Trainer, der sie hochgebracht hat, jetzt ausgerechnet zu Bristol City gegangen ist und ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass er das da wiederholen wird. Das ist jetzt nicht so.
Also ich finde auch, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Das Spiel ist total ein bisschen widersprüchlich geworden. Unterm Strich finde ich das schon positiv und du hast natürlich immer dann noch Rückschläge. Ne? Ich habe zeitweise immer, wenn wir nach Liverpool München gefahren sind, haben wir uns Tranmere Rovers angeguckt und ich konnte mir an ein Spiel erinnern, da haben die 5-0 gewonnen in der dritten Liga, da haben die einen beaufenden Fußball gespielt, also nichts mit Kick and Rush. Und 2-3 Jahre später hatten wir einen anderen Trainer und das war ein dermaßener Gegenentwurf zu dem, was wir 3 Jahre vorher gesehen hatten, das konnten wir überhaupt nicht fassen, dass es möglich ist. Aber gut, der hat natürlich noch andere Spieler gemacht, eine völlig andere Philosophie gehabt, also wie so ein Philosophiebuch da stattfinden konnte, das fand ich unbegreiflich. Aber ich habe so das Gefühl, dass so vieles von dem, was da oben ist, dann doch da irgendwie auch unten ankommt. Und man muss ja sagen, ein Erfolgsgeheimnis dieser Premier League, was ihre Attraktivität anbelangt, ist ja, du hast noch diese alten englischen Sachen, Tempo, es wird dir so viel herumgemault, ne? Man lässt mehr spielen. Du hast auch noch ab und an lange Bälle, also auch Guardiola, also die ist oft mit langen Bällen spielen, aber die waren dann zielgerichtet und gerichtet und nicht blind nach vorne gekloppt. Und du hast gleichzeitig dieses kontinentale Element. Und wenn du diese beiden zusammenbringst, eben dieses Tempo, was sie drin haben, dieser Physis, plus dem, was du vom Kontinent dir abgucken kannst, dann hast du natürlich faszinierenden Fußball, den du siehst. Das ist schon da eine starke Nummer. Was ich auch interessant fand, neulich am Gespräch mit jemandem von der DFL, war, dass sie viel mehr in ihre Jugendarbeit investieren, auch die großen Vereine, als das hier in Deutschland der Fall ist. Also, da man denkt immer, die holen die ganzen Superstars und da ist kein Platz für die Talente, das ist nicht so. Da ist schon noch Platz für die Talente da und die werden auch gefördert und der prozentuale Anteil, den die von ihrem Gesamtumsatz oder Gesamtannahmen da, von ihrem Gesamtetat in den Nachwuchsbereich investieren, ist höher als bei uns. Da sind die sich also sehr bewusst, dass man natürlich auch auf diese Art und Weise Transferwerte schafft, ne? Kommt ja auch dazu. Also es refinanziert sich dann ja auch eine gute Jugendarbeit wieder. Und was ich interessant fand, dass es dort, bei uns gibt es das ja auch so ein bisschen, mal viel stärkere Überlegungen gibt, dass der Profifußball, auch die Trainerausbildung, sich in der Trainerausbildung vom Verband etwas abkoppelt. Also wir haben ja immer noch das Problem, es führt ja immer zu Ärger, dass der DFB letztendlich bestimmt, welche Lizenz, mehr Lizenz bekommt, aber das Risiko bei der Trainerverpflichtung trägt allein dann der Verein.
Also was ich kann als Frage ganz spannend fände, ist ein konservatives Publikum. Und ich würde mal in den Raum stellen, dass das Publikum in der Premier League nicht annähernd so konservativ ist wie in der vierten Liga. Also ja, wenn ich das jetzt auch wieder mit meiner Erfahrung in Bristol sehe, dann wollen wir natürlich schön Fußball sehen. Aber wir gehen da vor allem hin, weil wir die eigene Mannschaft unterstützen wollen, weil wir die eigene Mannschaft sehen wollen. Und das sind schon die Werte, die wirklich schon ein bisschen altertümlich sind, die dann da gefordert werden. Also du musst halt kämpfen, du musst dir den Ball hinterher rennen, du musst wieder aufstehen, wenn du gefoult wirst. Und es ist immer noch so, dass wenn dann mal ein schöner Pass kommt, letzte Saison hatten wir einen Noni von Tottenham, der konnte dann schon mal was halbes Feld einen Pass schlagen, der wirklich direkt aufs Fuß gekommen ist. Dann gibt es ein großes Raunen, aber dann musst du auch wieder kämpfen. Also wie konservativ ist eine Publikum bei unterklassigem Fußball? Das wäre mal eine interessante Frage, der ich vielleicht mal nachgehen werde.
Ja, das kann man das vorstellen. Wobei, man kann ja auch dann denken, kann man ja die Welt irgendwie verbinden. Das ist ja auch etwas, was ich auch wieder als jemand, der, sagen wir schon, den Guardiola-Fußball etc. mag, dann schon auch wieder toll finde, das englische, urenglische Element mit dem Kämpferischen, mit dem nicht so herumlamentieren, mit dem schnell wieder aufstehen nach dem Foul, mit dem Tempo, habe ich ja eben schon gesagt, also das ist dann einige, das beides irgendwie hast, das ist dann schon eine perfekte Mischung. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ausländische Trainer ja durchaus auch respektieren im englischen Fußball, ne? Dass es da dann im englischen Fußball natürlich auch Elemente gibt, die sie in ihrer Heimat vielleicht nicht so ausgeprägt haben und um die sie dann wieder ihre Fußballphilosophie ergänzen.
Kommen wir mal vom sportlichen Fußball sozusagen weg und kommen mal zu einem Interview, was geführt wurde im Zeitspielheft. Das ist das Interview mit Thorsten Poppe. Und da gibt es gleich den ersten Satz, der heißt, es fehlt unverändert die Basis für eine Debatte, welchen Fußball wir in Deutschland tatsächlich wollen. Und jetzt, Dietrich, bin ich ein fleißiger Leser bei dir, bei Facebook, weil du hast immer sehr schöne Ansichten zum Fußball. Ich gehe davon aus, du hast auch eine Meinung dazu und kannst mir vor allen Dingen mal erklären, was ist mit diesem Satz gemeint, weil ich verstehe ihn ehrlich gestanden nicht so wirklich. Worüber wollen wir denn da diskutieren?
Ich finde es auch schwierig, vor allem nachdem ich das Interview mit Matthias Sommer in der Zeit gelesen habe. Da werden im Augenblick auch, gibt es auch eine Menge Floskeln und oft geht das wieder dann zurück auf die sogenannte deutsche Mentalität, die angeblich gelitten haben soll. Ich finde, also erstmal finde ich einen Pluralismus von Stilen ja auch ganz schön, ne? Ich bin ein Fan einer bestimmten Form von Fußball, aber natürlich besteht die Faszination von Fußball auch darin, dass ein Verein, eine Mannschaft, die jetzt nicht doll spielt, die mit neun, die den Bus vor ihrem Tor parkt, die nur mit langen Bällen operiert, aber dann plötzlich ein Team wie Barcelona oder Manchester City aus einem Wettbewerb ausknallt, das hat ja auch was Faszinierendes, muss man ja einfach zugeben. Auch wenn man sich nur einen ärgert. Aber das ist ja nun mal im Fußball so. Lukas Podolski, einer der größten Fußballintellektuellen in Deutschland, vielleicht hin, hat ja mal ganz richtig gesagt, im Fußball gewinnt manchmal der Bessere, eben nicht immer. Und deswegen kann man diese Diskussion ja, also ich wäre auch noch, was die Ausbildung anbelangt, finde ich das viel spannender, wenn man sagen würde, es gibt kein Ausbildungsmonopol seitens des DFBs. Der DFB ist für bestimmte Basics, ist ja zuständig, okay. Aber ansonsten gibt es dann vielleicht als Ausbildung etwas, was mehr in eine RB-Schule-Richtung geht, etwas mehr in die Richtung geht, etwas mehr in die Richtung geht. Und das kann sich der Spieler, kann sich dann auch das aussuchen oder auch der Trainer, welche Laufbahn er da einschlagen will. Also für eine komplette Homogenisierung unter vier Fußballspiele, ich weiß nicht, ob das uns unbedingt weiterbringt, sondern ob das überhaupt möglich ist. Das ist schon gar nicht möglich in so einem großen Land wie Deutschland. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal eine Trainerausbildung gemacht habe, hatten wir sehr, sehr gute Ausbilder, die sehr nach vorne dachten. Und ich hörte links und rechts von mir aber nur immer, ja, heißt das jetzt alles, was wir früher gemacht haben, soll schlecht gewesen sein oder und so weiter und so fort. Was sie gar nicht gesagt hatten. Aber man fühlt sich dann ja mal gleich jetzt nur angegriffen dabei. Und abgesehen davon ist nun mal einfach so, dass wir heute über Fußball mehr wissen, als vielleicht vor 30 Jahren der Fall war. Also ich bin da vorsichtig und letztendlich kann sich das ja nur immer auf die Nationalmannschaft fokussieren. Aber die Nationalmannschaft kann ja auch nicht irgendwie vorgeben, welchen Fußball jetzt Mainz, Freiburg, Borussia Dortmund, Bayern München etc. spielen sollen. Das ist ja irgendwie Quatsch. Also die Trainer dieser Vereine sind ja nicht irgendwie Gefäßempfänger des Nationaltrainers. Und da kann man vielleicht, der Klopp, so eine gewisse Vorstellung davon haben, was gut wäre. Das macht sich dann aber auch wieder an Details fest. Also dann im Kontrast zu dem, was Nagelsmann gemacht hat, dann fällt einem auf, okay, Nagelsmann hat da und da Defizite gehabt, Klopp hat die nicht, der da und da seine Stärken, vielleicht woanders seine Defizite. Aber ich finde so einen Satz, du wirst es aber ständig diesen Fußball spielen wollen. Ich finde es schwierig. Ich gehe mal zurück auf die Debatte, die wir hatten ab 2004, also als Klinsmann übernahm. Da ging es primär darum, erstmal Defizite aufzuholen im taktischen Bereich, im athletischen Bereich, im spielerischen Bereich. Und es ging darum, mal diesen Ballast in deutschen Tugenden abzuschütteln, weil deutsche Tugenden dann jeder auf der Welt beherrschen. Abgesehen davon, dass das preußische Tugenden sind, aber okay, das ist ein anderes Thema. Und dann war ich, dann haben, was ja damals die Vereine genervt hat, was so ein bisschen gut war, Es war zum ersten Mal seit langer Zeit was wieder so, dass der DFB in gewissem Sinne moderner war als die Vereine. Ne? Also ich denke nur an Klinsmanns Gummibänder, die heute überall eine Selbstverständlichkeit sind, hat man sich damals sogar lustig gemacht. Das war etwas für die Vereine, was extrem gewöhnungsbedürftig. Das wird sich die Bundestrainer, vor allem Löw, den Vereinen ein bisschen voraus waren in der Fußballphilosophie. Ich habe 2014 habe ich mit der Nationalmannschaft gefiebert, obwohl ich kein Fußballpatriot bin, weil ich mal befürchtet habe, wenn die das scheitern, dann kommt ja der ganze alte Mist mit, wir müssen zurück zu den deutschen Tugenden, kommt dann wieder irgendwie hoch. Ist im Glücklicherweise nicht gewesen so. Im Schaltern dann post 2014 kam das natürlich dann zwangsläufig immer wieder hoch. Und man vergisst dabei, dass wir eigentlich da ein paar sehr wunderbare Jahre mit der Nationalmannschaft erlebt haben. Und okay, ich bin mal spannend, was Jürgen Klopp da für einen Stil einbringen wird. Man soll da jetzt auch nicht zu viel erwarten. Ne? Das, es gibt bestimmte Defizite im Ausbildungsbereich, das kann man sagen. Da gibt es dann aber auch wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen darüber, was die Defizite sind im Ausbildungsbereich. Ich denke nur an diese Diskussion, absurde Diskussion um die Geschichten über die neuen Spielformen im Kinderfußball, die eigentlich gar nicht neu sind, die in anderen Ländern schon lange praktiziert werden, wo es sogar einen riesen Aufstand gab. Sogar der Bundeskanzler, der werdende Bundeskanzler wollte sich einmischen, weil angeblich jetzt verboten wäre, jetzt Tore zu schießen, was überhaupt nicht stimmte. Er hatte das gar nicht richtig kapiert. Also, ich weiß nicht, also diese Debatten, kurzum, sind oft sehr chaotisch und nicht besonders zielführend. Und man muss immer wissen, man nimmt in diesen Debatten nie alle mit, dass in einem Land mit 80 Millionen Bundestrainern ist das völlig unmöglich.
Auf der sportlichen Ebene ist von meiner Seite gar nicht kein Glück zu fühlen. Ich würde die Frage mal in eine andere Richtung lenken, und zwar welche finanzielle, welche wirtschaftliche Ausrüstung wollen wir haben? Und ich glaube, da sind wir gerade in einer ganz spannenden Entwicklung mit der FIFA, mit der UEFA. Und da bin ich sehr gespannt, wo das jetzt hingeht, weil es da doch so ein bisschen aussieht, als wenn Infantino jetzt den Boden wirklich überspannt hat. Und jetzt muss ja irgendwas kommen. Und das kann sehr spannend werden, glaube ich. Weil ich glaube, dass wir jetzt an einer Stelle sind, wo wir darüber nachdenken können, wie können wir diese Kommerzialisierung vielleicht auch ein Stück weit einfangen und diesen Zauber des Fußballs bewahren und trotzdem kommerziell sein, also auf der großen Ebene. Das ist ja unbestritten, auch wenn wir Zeitstudien irgendwie machen und die Glitzerebene rauslassen, ist das natürlich ein entscheidendes Ding, dass der Fußball funktioniert. Und ich glaube, viele von uns haben es auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, dass Fußball einfach immer noch diese Faszination hat. Ich habe viele Freunde irgendwie in anderen Ländern und habe immer irgendwelche Situationen gehabt, wo ich mit Freunden und mit einer Mannschaft gebanken habe, bis hin zu England gegen Argentinien. Wo ich auf beide Seiten irgendwie involviert bin. Also ich habe einfach mal wieder gemerkt, dass nicht trotz dieser ganzen Unsäglichkeit der Fußball selber immer noch unheimlich berührt ist und damit anpasst. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade an einer ganz spannenden Stelle, weil jetzt haben wir diesen Infantino mal so ein bisschen gestellt mit dem, was er macht. Und jetzt müssen aber auch irgendwelche Taten folgen, die Hand und Zins haben. Und da bin ich gespannt. Im Moment suchen die Richter ja so der große Robin Hood da, das ist sie sicherlich nicht. Aber sie hat natürlich jetzt das Potenzial, wirklich da was Gutes draus zu machen. Und das ist dann auch die Frage, wie geht's denn eigentlich in Deutschland weiter? Wie geht's mit 50-1 weiter? Was passiert zum Beispiel in Wolfsburg? Zehntausende Arbeitsplätze werden abgebaut und kann der VfL Wolfsburg so investieren, dass er in die Bundesliga reinkommt? Sind diese Möglichkeiten da? Sind die auch moralisch, ethisch erlaubt? Also ich glaube, dass wir da einen ganz spannenden Punkt sind, wo ich auch ganz hoffen bin, weil letztendlich hat mir die WM auch wieder gezeigt, dass Fußball wichtig ist. Und dass wir ihn, das ist vielleicht der Unterschied zum Vorhergehen. Ich habe jetzt mehr Hoffnung, dass wir wieder eine gemeinsame Ebene haben, wo wir auf verschiedenen Blickpunkten sagen, okay, wir müssen den Fußball auch irgendwo so ein bisschen sitzen lassen. Und wir dürfen ihn nicht komplett ausraten. Wir dürfen ihn nicht komplett durchkommerzialisieren. Nur dann verlieren wir irgendwie. Das ist, glaube ich, wenn man über diese Endlich-Mal-Geschichte raufgekommen, und das ist eine riesige Chance. Und wir haben natürlich auch diese ganzen Themen, die wir im untersätzlichen Bereich haben. Also ich finde zum Beispiel die Entwicklung in der Geigerfrage, in der Meister müssen aufsteigen, finde ich unglaublich fatal. Die Aussagen von einigen süddeutschen Verbänden, die sagen, ja, wir sollten nochmal darüber nachdenken, ob wir nicht noch bessere Modelle finden. ich weiß nicht, in wie vielen Jahren wir jetzt schon darüber nachgedacht haben, welche Modelle es gibt. Und wir kommen da nicht weiter raus. Wir kommen da bei vielen Vereinen einfach in einen Punkt, wo sie selber nicht mal weiterkommen, dass man Leipzig müsste ja sehen. Und da haben wir einfach Arbeit zu leisten. Und, also so verstehe ich auch die Frage, wie jetzt im Interview mit Thorsten im Heft ist, dass wir eine Basis brauchen für eine Debatte, wie soll denn der Flugball nicht aufgestellt werden? Also wie kriegen wir die Bundesliga vielleicht auch wieder so spannend, dass nicht schon vor dem ersten Spieltag der Meister feststeht und es eigentlich nur noch um Platz 3 geht und um die Absteiger geht? Wie kriegen wir das so dahin? Wir haben jetzt das nächste Heft mit der Zeit nach der Wende im Oster schon beschäftigt. Ich habe mir mal so ein bisschen die ersten Bundesliga-Jahre angeguckt. Und wir haben ja ständig wechselnde Meister gehabt. Wir haben Kaiserslautern, wir haben Gerda gehabt, wir haben Stuttgart gehabt, wir haben einen richtigen Titelkampf gehabt. Ich konnte mich da natürlich auch so trocknen erinnern, wie spannend das gewesen ist. Wir haben die 4 Minuten Meisterschaft und Schalke gehabt. Das sind ja alles Dinge, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und ich glaube, dass die Bundesliga da wieder hinkommen ist. Ich glaube, dass wir Systeme brauchen, die die Bundesliga auch wieder so spannend machen. Und die möglicherweise dann auch wieder so spannend machen. Und auch ich dann irgendwann wieder sage, ach ja, Bundesliga ist doch nicht, wann gucke ich wieder? Ich gucke den nicht mehr, weil ich mich spannend finde.
Fangen wir mal mit Herrn Infantino an. Also was, wir erinnern uns daran, dass vor der WM der DFB vor allem unangenehm durch Opportunismus in der Infantino-Frage auffiel. Herr Neuendorf hat den Friedenspreis abgenickt für einen Infantino ohne jegliche Not. Er hätte auch einfach im Unterhalten können. Man hat von verbesserten Beziehungen zu Herrn Infantino gesprochen und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir in den Statements eine Härte vom DFB, auch von der UEFA, von DFB in Folge von der UEFA, mit der wir nicht gerechnet haben. Und ich glaube, dass da bestimmte Prozesse schon während der WM in den USA gelaufen sind. Deswegen waren wir noch in der Lage, so schnell zu reagieren. Und letztendlich diese Investorengeschichte nur der berühmte Tropfen war, der es fast zum Überlauf gebracht hat. Dass die Europäer einfach zur Erkenntnis gekommen sind, dass alles, was Infantino macht, eigentlich die UEFA schwächen soll, den europäischen Fußball schwächen soll, ob das die Club-WM ist, ob das die Ausbreitung des WM-Turniers ist und so weiter und so fort, dass es sich gegen die eigenen Wettbewerbe auch richtet, gegen die EM, gegen die Champions League und die anderen Wettbewerbe dort und man deswegen jetzt eine rote Linie ziehen muss. Und das hat ja auch noch kein Ende gefunden. Also auch wenn jetzt Infantino seine Pläne zurückzieht, das wird hier weitergehen. Damit werden die Europäer sich nicht zufrieden geben. Und da ist in der Tat interessant, wie sich dann eine FIFA neu aufstellen wird und auch gerade in Frage des Kommerz, weil man begründet das ja immer damit, dass man sagt, man muss im Kommerz, im Ausverkauf des Fußballs Grenzen setzen. Also bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen, dass im Ausverkauf des Fußballs großartige Grenzen gezogen wurden. Da bin ich mal gespannt, was in Zukunft läuft oder ob das auch mehr oder weniger nur Propaganda ist und es primär darum geht, dass europäische Interessen durch ein Infantino mittlerweile viel zu stark berührt wurden. Was jetzt unseren hiesigen Fußball anbelangt, da mache ich mir bezüglich der Bundesliga nicht so viele Hoffnungen. Zumal die Bayern werden immer mit Europa argumentieren, mit der Premier League argumentieren, werden immer sagen, wir müssen diese Kuchen aufteilen und die müssen so bleiben, wie sie ist, weil ansonsten können wir nicht mit der Premier League endlich konkurrieren, weil die haben eben nicht 50 plus 1, die haben eben diese großen Investoren. Da habe ich mir, damals war ich ja auch so ein bisschen zynisch und habe gesagt, sollen sie doch ihre Europa-Liga machen, ihre Super League machen, aber dann nicht auf beiden Klavieren spielen, dann aus der Bundesliga auch ausscheiden, dann haben wir die Bundesliga auch spannender und haben eine klare Trennung auch der verschiedenen Familien, die innerhalb dieser Fußballfamilie existieren. Es gibt jetzt, was diese Ligenstruktur unterhalb der ersten und zweiten Liga anbelangt, ein Vorschlag von Preußen Münster, ich habe zufällig gelesen, der auf das zurückgeht, was ich schon mal geschrieben habe in der Corona-Krise. Damals hatte ich vorgeschlagen, die dritte Liga zu zweiteilen, aus dem simplen Grunde, weil die dritte Liga wird hier immer bezeichnet als Ausbildungsliga, als Liga, wo sie sich Potenzial entwickeln können. Das ist natürlich bei einer Liga mit bis zu 3 Aufsteigern und definitiv 4 Absteigern totaler Quatsch. Die taucht dafür überhaupt nicht, eine solche Liga, weil das ist ja eine Liga, wo einfach die Angst regiert. Und so eine zweigeteilte dritte Liga, die dann auch natürlich einige Traditionsvereine die besteht auch die Chance, dann eben aus der Regionalhöhe sich auszuholen und darunter dann viergleisigen Unterbau und nicht einen fünfgleisigen im Augenblick haben. Das könnte ein ganz interessantes Projekt sein. Problem ist bei uns, der Fußball ist sehr konservativ. Veränderungen brauchen lange und gute Ideen existieren erstmal auf dem Papier. Aber bis zur Realisierung dauert es extrem. Ich bin, das habe ich auch schon geschrieben, öffentlich, ich bin sehr skeptisch bezüglich dieser Liga, die vor allem Jürgen Klopp favorisiert wird. Der höre ich auch von Trainern in diesem Übergangsbereich, dass sie das nicht weiterbringt. Freiburg hat das auch mit guten Argumenten für sich abgelehnt, weil sie gesagt haben, der große Sprung ist eben halt vom Juniorenfußball in den Erwachsenenfußball. Du spielst plötzlich nicht mehr gegen Gleichaltrige, sondern du spielst gegen abgezockte Jungs, die 25 bis 30 sind, die schon höherklassig gespielt haben. Da existiert das Problem der Akklimatisierung und es ist keine Lösung, wenn ich dann mit 19, 20 doch wieder gegen Gleichaltrige spiele. Also ich weiß, bezeichnen, es gab mal so ein Testspiel von der Borussia Münster U23 gegen die U19 von Hamburg SV. Vom Hamburg SV. Da sind schon Profis drin in der U19. Das Spiel endete 7:0 für Borussia Münster. Weil HSV, und das gestattet ja auch dieses Klopp-Modell, dann viel jünger Jahrgang A-Jung gespielt hat und auch zwei oder drei U17-Spieler da gespielt haben. Das hat Preußen Münster überhaupt nicht weitergebracht. Das erste Meisterschaftsspiel von Preußen Münster in der Oberliga Westfalen gegen die zweite Mannschaft vom SCFR endete mit dem gleichen Ergebnis, nur umgekehrt, 0:7, 7:0 für Fair. Ja, Fair eine deutlich ältere Mannschaft hatte als erfahrene Mannschaft, hatte als Preußen Münster. Die mussten sie an diese U21, U23-Regel helfen. Also das ist so, ich bin mal gespannt, wie das laufen wird, aber ich glaube, wir haben die größten Probleme, die wir haben. Es gibt doch eine Studie, die mal angestellt wurde im Auftrag der DFL, ist genau dieser Übergangsbereich, wo uns viele Spieler einfach verloren gehen, weil sie entweder sich gleich bei den Superprofis bewähren müssen, aber sind eben keine Schnellentwickler, sind kein Wirtz, kein Musiala. Sie brauchen noch diese Übergangszeit. Ja, und damit irgendwie aus dem ganzen System mehr oder weniger ausscheiden. Und also da haben wir gerade gegenüber anderen Ländern erhebliche Defizite in dem Bereich.
Da ist dann ja vielleicht England auch wieder Vorbild. Mit den ganzen Leihspielern. Also Bill Roberts hat der Elliot Anderson gespielt, der mit Zoran Hatton auf die Bristol gekommen, hat eine dreiviertel Saison gespielt, ist in die dritte Liga damals beschlossen und man da einen auf 10 Minuten schon, das ist ein ganz großes Ding. Und dessen Karriere nahm dann einfach sein Auskampf. Und du hast das in dem Spiel gesehen, dass dieser damals doch ganz schön zarte Kerl irgendwie in der vierten Liga gegen die Abwehrrecken da, die teilweise 35, 38 waren, ganz schön lernen musste. Und du hast gesehen, wie er während dieses halben Jahres, was er dann da war, und was er tatsächlich gelernt hat, wie er in die Zweikämpfe reingegangen ist, wie er auch seinen Frust verloren hat, weil er gefoult wurde und aufgestanden ist und weitergemacht hat. Also ich glaube, das ist ein riesen Lernprozess für ihn.
Ja, und möglicherweise
ist das ja dann auch ein gutes Modell, um vielleicht auch irgendwie diese Geschichte mit den zweiten Mannschaften mal zu lösen. Das ist in England ja auch besser gelöst.
Ja, aber das ist eben England, also mit dem, das eben Team mit den Leihspielern, das ist natürlich irgendwie auch begrenzt mit den Leihspielern, ne? Das macht, also ich verstehe es mal aus der Perspektive anderer Vereine sagen, es ist scheiße mit diesen zweiten Mannschaften, Regionalliga oder Oberliga, weil das eben wirklich sehr gute Übergangsligen sind, wenn es starke Oberligen sind, nicht die Hamburger oder die Bremer Stadtliga, sondern es gibt ja wesentlich Spielstärke da. Und aus der Sicht eines Vereines kann ich das wiederum sehr gut verstehen mit den zweiten Mannschaften. Das, weil so viele Spieler, du kannst ja auch diese Vereine verleihen ja weiter. Ne? Also bei Borussia Münster haben wir das beispielsweise so zur Halbserie, wenn sie sehen, der ist ein Spieler, der ist jetzt, der muss den nächsten Schritt gehen, dann wird er aus der Oberliga verliehen in die Regionalliga und bewusst dort zu einem Verein, da gucken sie nicht nur nach Spielstärke, sondern auch nach Zuschauern. Also die verleihen den dann nach Meppen oder nach Lübeck, wo die auch lernen, vor Zuschauern zu spielen dann da. Also du wirst das nicht so, du wirst nicht diese, da fallen immer noch viele durch das System eben halt da durch. Man muss gucken, wie sich das Klopp-Konzept da entwickelt. Also ich bin da eher der Meinung der Freiburger, dass das nicht irgendwie richtig weiterbringt, weil das Problem ist ja einfach, dass du spielst dann nicht nur im Spiel gegen Gleichaltrige, sondern die ganze Woche über trainierst du mit Gleichaltrigen. Und das bringt dich dann ab einem bestimmten Moment nicht weiter. Man kann auch überlegen, ob man die A-Jugend einfach reduziert, dass man sagt, es gibt keine U19. Es gibt eine U18. In England gibt es ja auch diese U19, nicht soweit ich weiß. Es gibt diese U18 und der was jetzt ältere A-Jugend-Jahren ist, der spielt schon Seniorenfußball konsequent durch. Der ist gar nicht mehr, der ist sozusagen gar nicht mehr zugelassen für den Jugendfußball. Aber okay, no, das sind so Sachen, da muss man, da gibt es immer Führung, wie das und da wird man auch sicherlich mal einen falschen Weg gehen und nach einiger Zeit das auch wieder verändern müssen. Vermutlich gibt es auch nicht die ideale Lösung. Spieler sind ja nun auch mal Individuen. Für den einen ist das gut, für den anderen ist das gut. Muss man schauen.
In Italien will man zum Beispiel den Mittelweg sozusagen zwischen dem, was ihr da jetzt erzählt oder euch diskutiert habt, gehen. Also Lotito, der Präsident von Lazio, hat sich ja den Serie D-Club Reggio Calabria gekauft. Und hat jetzt so durchblicken lassen, dass es wohl aktuell eine Diskussion beim Verband gibt, dass man die U23-Mannschaften, also die A-Serie A-Clubs, ihre U23-Mannschaften wieder aus dem Spielsystem rausziehen können, weil das einfach zu viel Geld kosten würde. Also wären wir bei 2-3 Millionen Euro, die der Spaß kosten würde, sich so eine zweite Mannschaft zu halten. Und es sehr viel sinnvoller wäre, wenn die Eigentümer aus der Serie A sich eben in der Serie C oder Serie D Vereine kaufen könnten, wo sie dann ihre Nachwuchsspieler zum Einsatz bringen lassen könnten.
Ja, die Vereine müssen die Vereine aber auch wollen und die Fans wollen, dass sie jetzt nur noch die Bananenreifungsanlage sind für Lazio Rom oder sonst wen. Und also das ist, ich weiß nicht, also ich finde das der große Fehler, da hat der Klopp daraus recht, ja, war ja der, dass damals Vereine wie Leverkusen gesagt haben, wir schaffen diese Mannschaften ab, weil die uns Geld kosten. Und dass die edle Annahme war, du bist mit 18, 19, bist du ein fertiger Bundesligaspieler oder du wirst es nie. Und da gibt es einfach zu viele Beispiele, nimm Marco Reus oder sonst wen, wo das einfach nicht stimmt. Oder Gosens natürlich auch, es einfach irgendwie nicht zutrifft. Und das zeigt Ihnen auch diese Studie, diese europaweite Studie, dass da in Deutschland ganz viele stille Talente über Bord gehen dabei. Und mittlerweile haben Bielefeld angefangen, wir haben wieder eine U21, Frankfurt mit großen Tamtam, wieder eine U21. Die sind wieder dahin zurückgekehrt, weil sie gemerkt haben, was ihnen da einfach verloren geht bei der ganzen Geschichte da. Und dieses, also ich glaube, das wird, ich weiß nicht, ob wir eine Fußballlandschaft haben wollen, wo wir bei vielen kleineren Vereinen dann sagen müssen, also wie in der C- oder D-Liga dann spielen Italien, dann sagen müssen, naja, das sind eigentlich nur die bananen Bananenreifungsanstalten für den größeren Club, das sind nur die Pendanzen davon, die haben nichts Eigenständiges mehr dabei, was ja auch den Ausbildungswillen eigentlich bei diesen Vereinen dann auch wieder dämmen kann. Also ich bin da sehr skeptisch.
Ja, es gibt aktuell das Beispiel in Bari, wo ja der Präsident von Napoli sich den Club hält. Und die ganze Zeit ist ja die Regel, dass du als zweiter Verein sozusagen nicht in derselben Liga spielen darfst, weshalb Bari nie in die Serie A aufsteigen durfte. Und jetzt ging es halt zurück in die Serie C. Und ja, jetzt diskutiert man das Thema halt wieder von vorne. Also von daher.
Ja, wir haben ja bei Red Bull auch diese Diskussion gehabt. Wir haben den Wechsel von Red Bull und Salzburg dann nach Leipzig etc. Das ist alles ein bisschen problematisch.
Mhm. Also ich habe mal im Vorfeld dieser Folge geschaut. Bernd war 8-mal im Hörfehler-Podcast zu Gast, 7-mal im Rahmen des Zeitspielmagazins. Es gibt sehr, sehr viele Geschichten aus dem Zeitspielmagazin, die ich sehr, sehr eng mit Bernd und seiner Schreibe verbinde, die mir also gerade dadurch, wie er geschrieben hat, sehr in Erinnerung geblieben sind und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Es ist schwer, darüber zu sprechen, Hardy.
Es ist unmöglich, darüber zu sprechen, aber gleichzeitig müssen wir darüber sprechen, weil Bernd einfach ein elementarer Teil von Zeitspiel war und auch bleibt, aber er natürlich jetzt einfach nicht mehr Teil der jetzigen Zeitspiel-Redaktion ist und wir mittendrin sind, zu schauen, was das für uns bedeutet. Wir sind ja schon beim nächsten Heft und wir planen schon die nächsten beiden Hefte. Die Beerdigung war vor 1,5 Wochen. Das war jetzt für mich persönlich erstmal so ein ganz hilfreicher Moment, weil das hat uns natürlich alle komplett aus dem Nicht betroffen. Also die Nachricht, als sie bei mir eingegangen ist, die habe ich wirklich überhaupt nicht verstehen können.
Und ich habe lange daran arbeiten müssen, um das zu realisieren, dass das passiert ist. Und Bernd war ja für mich jetzt nicht nur jemand, der bei Zeitspiel mitgemacht hat. Der hat einfach eine ganz entscheidende Rolle bei Zeitspiel gespielt. Also der hat gleich in der Entscheidung, in der Anfangsphase schon eine Rolle gespielt. Als Frank und ich mit der Idee unterwegs waren, so ein Magazin zu gründen, da kannten wir uns schon, da haben wir lange drüber telefoniert. Der war so gut, Feuer und Flamme, hat gesagt, ich mach mit, ich finde das besser, was ihr macht. Das ist eine gute Idee. Also er war von vornherein jemand, der das auch mit angetrieben hat. Und ich will ihn jetzt gar nicht so in den Himmel loben. Also er hat einfach sehr viele verschiedene Facetten gehabt, die ihn einfach zu einem großen Mitplayer gemacht hat. Und er hat eine große Fröhlichkeit reingebracht, die wird uns auch fehlen. Und er hat als Schreiber einen Blick reingebracht, den können wir nicht ersetzen. Also wenn du Bernd irgendwo hingeschickt hast, kam er mit einer tollen Geschichte wieder, das wussten wir. Weil Bernd einfach auch die Fähigkeit hatte, irgendwo hinzugehen und die richtigen Leute zu finden und mit denen die richtigen Gespräche zu führen und dann einfach den Blick auch zu haben, den genau wir haben als Zeitspiel. Also klar, du kannst zu einem Spiel gehen und kannst darüber schreiben, wie das war und du kannst vielleicht auch ein bisschen gucken, wie das auf der Tribüne war. Aber du musst natürlich auch irgendwie diese Atmosphäre, diese Seele dieses Vereins oder dieses Ortes rausfinden. Und das ist etwas, was er wirklich mit großer Klasse konnte. Ich habe deine Texte sehr, sehr gerne gelesen. Ja, und wir stehen jetzt da und versuchen irgendwie mit dem Verlust umzugehen und versuchen gleichzeitig irgendwie mit dem Weitermachen. Und das wird ein Prozess sein, der wird irgendwo hinführen und der wird uns auch irgendwo zu das Guten hinführen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir auch einfach das Gefühl haben, ja, wir müssen das selber erst nochmal alles so sacken lassen und auch ein Stück weit darüber reden. Und das ist für mich einfach auch der Grund, warum ich an dieser Stelle darüber rede. Weil mit Bernd einfach ein riesengroßer Teil von diesem ganzen Zeitspiel-Kosmos dann weggegangen ist. Ich habe den Podcast mit ihm wirklich geliebt. Wir konnten wunderbar miteinander spielen. Und er mit seinem tollen Dialekt da noch dazu, der das alles nochmal speziell gemacht hat. Ja, und das ist alles nicht mehr. Und genau, das ist unsere Situation jetzt.
Ja, ich habe noch vom letzten Redaktionstreffen eine Aufnahme, wie ich in den Raum komme und ihr mich alle mal begrüßt, als wir uns alle das erste Mal live sehen. Und da ist Bernd dann sehr eindrücklich zu hören. Und ja. Also ich habe es noch nicht geschafft, seine Texte jetzt zu lesen, der neuen Ausgabe. Ich krieg's im Moment nicht hin, das zu tun. Vielleicht hoffentlich in ein paar Wochen oder im Zweifel auch in ein paar Monaten wieder. Ja. Aber ich hoffe, dass es im Zeitspiel, also er wird im Zeitspielmagazin definitiv fehlen, denn das hat man auch gemerkt. Er ist ein sehr eigener Charakter gewesen und er war durchaus ein Mitstreiter im wahrsten Sinne des Wortes für das Heft.
Genau, wir haben jetzt das Erbe und das werden wir versuchen, irgendwie zu pflegen. Ich persönlich habe noch diese für mich komplett absurde Situation. Ich bin ja in Albanien gewesen im Mai und im Juni. Und Bernd war vor 2 Jahren in Albanien und er hatte mir eine Route gezeigt, die ich unbedingt fahren sollte. Und ich bin diese Route an dem Tag gefahren, an dem der gestorben ist. Und das ist etwas, was ich irgendwie vom Schicksal doch auch ganz schön heftig finde. Und ich habe ihm dann noch eine WhatsApp geschickt von dort unten, die ist leider nicht mehr angekommen. Aber das ist schon ein sehr eigentümlicher Zufall gewesen.
Das ist schwer von
dir. Ja, ich kann ja jetzt mal Dragoslav Stepanovic zitieren. Den kann ich an dieser Stelle immer gut zitieren, auch wenn es ein bisschen absurd ist, wenn ich jetzt sage, Level geht weiter, aber es geht natürlich weiter. Und genau so werden wir es auch machen. Also wir haben ein paar Sachen geplant gehabt mit ihm. Einige werden wir nicht realisieren können. Aber er hatte ein ganz wichtiges Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Und das werden wir in der übernächsten Ausgabe umsetzen. Ich sage nicht, worum es geht, aber es ist, da führen wir das weiter.
Das ist schön. Dietrich, wir müssen hier weitermachen. Ausgabe 43. Was sind für dich Highlights gewesen in der Ausgabe?
Alles. Alles.
Keine Rosinen, die man rauspicken könnte aus der
Nummer. Muss ich einfach mal, also auch nochmal Bernd Sauter, das ist schon ein Riesenverlust, hat immer seine Texte, also waren auch stilistisch einfach immer eine Rolle und was Hardy sagt, er hatte schon so eine sehr besondere Art. Ich habe auch zwei Veranstaltungen miterlebt, bei denen er moderiert hatte, die er auch wunderbar moderiert hat, muss man sagen. Also, schwerer Verlust. Ich hoffe, dass Zeitspiel ihn verdaut. Das geht auch nicht anders. Mir geht es bei Zeitspiel wirklich immer so. Ich, gerade bei den letzten beiden Monaten war das auch bei der WM, Nummer davor zur WM in den USA. Es war ja die, auch das erste, was hier jetzt dann überhaupt rauskam zu dieser WM in den USA und das inhaltlich wahnsinnig kompakt war. Also, Zeitspiel ist eigentlich ein Buch, wenn man ehrlich ist. Es ist mehr als ein Magazin. Und es ist leider das Zeitspiel ja noch nicht so bekannt, wie es bekannt sein sollte. Es, mittlerweile trifft man schon Leute, die es auch abonniert haben. Aber wenn ich das dann mal an Leuten das Heft in der Hand drücke, bekommt man immer nach ein paar Tagen eine Rückmeldung. Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann wird auch die Fotoqualität gelobt. Die Fotos haben ja so ihren einen Charme, weil sie eben halt nicht immer aus den großen Arenen der Welt sind. Und die anderen Plätze sind ja manchmal viel, viel schöner, viel, viel interessanter, bieten viel, viel mehr Details auf. Und es ist wirklich so, dass ich da überhaupt keine Schwachstelle irgendwo sehe. Das, man liest von vorne bis hinten, das ist alles toll. Ich finde es auch toll, dass jetzt hier doch wohl regelmäßig eine Kollegin dabei ist. Also wir nicht eine reine Männergesellschaft mehr sind in diesem Heft. Und ja, ist toll. Ich will da wirklich nichts hervorheben. Meine eigene könnte ich so hervorheben. So Quatsch. Aber die stechen auch nicht hervor, aber alles ist einfach alles irgendwie, ist alles, alles klasse. Tolle Zeitung. Tolles Projekt. Und es gab sicherlich nicht wenige, die nach den ersten Ausgaben gesagt haben, okay, mach das mal 2 Jahre, aber dann das so sehen ist auch, auch gut.
Hardy, dich lasse ich jetzt aber so nicht davon kommen. Du musst dann schon eins, zwei Rosinen nennen.
Ja, ich fange mal mit einer kleinen Rosine an. Wir haben ja in jedem Heft eine Kleiderkammer drin von Steve Apenugels. Und der stellt uns da immer ein bisschen Trikots vor, manchmal Trikotsammler, manchmal Spieler. Und diesmal ist er nach Asien gegangen und hat da so echt klare Stücke aus Saudi-Arabien und von Kuwait rausgefunden. Das fand ich sehr spannend. Das sind so Baumwoll-Trikots, mit denen die damals gespielt haben. Und ich habe viel gelernt über das, wie Fußball da in den Anfangszeiten funktioniert hat und die sie versucht haben, so ein bisschen Anschluss zu finden. Also das ist eh eine spannende Kolumne, weil auch Steve natürlich so einen besonderen Blick hat. Der hat halt den Blick auf die Trikots und wir wissen alle, wie wichtig das Trikot ist. Wir erkennen ein Jahr an den Trikots, die die Mannschaft trägt und wenn wir ein Bild vor Augen haben und wenn wir uns an die Saison 95, 96 haben, dann wissen wir, welches Trikot unsere Mannschaft trägt, also wie wichtig so etwas für uns ist. Also das ist eine Rubrik, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, ansonsten, was ich tatsächlich als jährliches Highlight bei Zeitspielen für mich persönlich auch habe, wo ich mich selber immer total freue, wenn das Heft da ist und ich dann mal so richtig eintauchen kann, was ich bei der Hälfte der Stellung nicht machen kann, ist der Saisonrückblick. Wir sind ja das einzige Printmagazin, was von der ersten bis zur fünften Liga die Tabellen drin hat und die Zuschauerzahlen. Und genau bei den Zuschauerzahlen wird es dann spannend. Da sitze ich dann jedes Mal, also wenn wir die Hefterstellung haben, sitze ich schon davor und denke, das ist ja nicht wahr, was haben die für Zuschauer, wie viel haben die, wie wenig haben die. Und wenn das Heft dann da ist, dann kann ich das schön vergleichen. Und das ist etwas, was ich liebe, weil irgendwie ist Fußball ja auch so ein bisschen so eine Zahlengeschichte. Und gerade wenn du jetzt so den Fokus auch auf den unterklassigen Fußball hast, dann hast du wahrscheinlich auch ein gewisses Faible für Traditionsvereine oder für Vereine, von denen du das schon mal gehört hast. Und dann kannst du halt sehen, dass Altona 93 in der letzten Saison weit über 2300 Zuschauer im Schnitt hatte. Und da habe ich echt gestaunt. Und das sind dann auch die Dinge, wo ich selber ein bisschen sehen kann. Ja, es tun sich auch viele, viele, viele positive Entwicklungen im Amateurfußball. Weil ich glaube, diese Abwendung vom ganz großen Fußball führt auch dazu, dass man wieder zum lokalen Fußball geht. Und dann kommt es darauf an, dass du etwas Besonderes bist. Und dann kannst du das Publikum auch binden und dann kannst du auch wieder eine finanzielle Basis damit aufbauen. Und das ist so ein Verein wie Altona 93 ist dann ein schönes Beispiel für. Da gibt's aber einiges. Also wenn ihr euch die Zuschauerzahlen anguckt, da kann man nur sparen. Auf der anderen Seite hast du ganz am Ende, hast du dann so am Ende wie den FC Pesch, der jetzt gerade so eine sehr unschöne Geschichte gemacht hat. Da ist die zweite, da ist ein Spiel abgebrochen worden.
Und das ist dann wiederholt worden. Und da hat sie dann die erste Mannschaft hingeschickt. Dann ist es gewonnen worden. Ein anderer Verein ist abgestiegen und so ein sehr unsolidarisches Verhalten. Und da guckst du beim FC Pesch, wie viele Zuschauer haben sie im Schnitt? 60. Okay, so soll das dann sein. Ja, das ist mein Highlight. Einmal im Jahr. Rückblick der Saison.
Ja, das soll ich sehr, sehr empfehlen. Vielleicht sollte ich da nochmal alte Nummern rausholen und mal ein bisschen vergleichen, um zu gucken, ob man da irgendwo Dinge, Entwicklungen sehen kann. Was mir als Entwicklung herausgefallen ist, habt ihr als Text drin, nämlich 09 ist zurück. Die SG Wattenscheid 09, für mich immer so diese graue Maus, als ihr sie auch in der Einleitung beschreibt, in meiner Erinnerung, aber aktuell sehr, sehr beliebt scheinbar. Also erlebt scheinbar einen neuen Aufwind, der Verein, was sehr, sehr schön ist und dass er es eben auch dann in diesem Heft berücksichtigt. Und dann sind meine Highlights wie immer Clubs in der Krise, Neues aus dem Unterbau, weil es eben diese Dinge sind, die ich so im Tagtäglichen einfach nicht mitbekomme und wo das Heft mir dann hilft, so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und über ein Thema haben wir schon gesprochen, das ist das Mini-Budget in der Championship, sprich Lincoln City. Das hatten wir ja vorhin schon mal als Thema. Auch ein ganz besonderes Highlight. Und wie gesagt, ich vermute Bernds Texte garantiert auch. Ich habe sie jetzt nicht gelesen, von daher, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie wieder ein Highlight sind. Und in diesem Sinne würde ich vielleicht Dietrich dich bitten, uns kurz einen Überblick zu geben über deine aktuellen Bücher. Du hast ja eben schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben gehabt zur WM 1966. Was ist da bei dir so insgesamt der Stand der Dinge?
Ja, ich mache gerade ein Buch über, finalisiere das über Hans Rosenthal und den Fußball. Es gibt ja da diese Dokumentarfilme Hans Rosenthal, wo der Fußballer war, nur am Rande erwähnt wurde. Und das fand ich immer ganz spannend. War nicht einfach das Projekt, aber wie gesagt, neigt sich jetzt seinem Fluss zu. Dann mache ich nächstes Jahr im Zeitspielverlag ein Buch über Fußball in Irland, Norden wie Süden. Das mag auch ganz interessant sein, mit Blick auf die EM 2020, wo Irland, die Republik Irland, ja mit Gastgeberland ist. Und dann gibt es auch hier und da so Projekte, die noch in der Diskussion sind, wo noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist und wo ich jetzt auch so eine Neuauflage vom FC Liverpool, Buch, das der Rest des Ausverkaufs war, dass die Neuauflage fallen dann noch beim Verlag die Werkstatt, soll wohl nächstes Frühjahr kommen. Das sind im Augenblick so die Sachen. Und wie gesagt, dann gibt es noch so ein paar Ideen, aber die sind noch in der Pipeline. Das ist jetzt noch nicht mitteilungsfähig.
Hardy, Zeitspielverlag ist ein gutes Stichwort. Was gibt's da Neues? Gibt's neue Bücher, die erschienen sind in letzter Zeit? Oder die erscheinen?
Das ist ja jetzt nicht die Zeit. Also das ist ja immer nur die Abzeit. Das sind aber Bücher, die kurz vor der Fertigstellung stehen. Ich meine, ich rede nicht über Verrückte. Da habe ich im Moment nicht den aktuellen Stand der Dinge. Aber Frank ist ganz zuversichtlich und ist tapfer dabei, dass es dieses Jahr erscheint. Also ich bin mit dem Regionalliga Nordbuch fertig. Das ist jetzt schon teilweise aus dem Lektorat zurückgekommen. Ich habe die Korrekturen heute eingearbeitet, habe die letzten Bilder bearbeitet. Das wird irgendwann im August in Druck gehen, nur dass das im September kommen wird. Dann haben wir den zweiten Band der Regionalliga-Reihe. Ich habe schon ein bisschen angefangen mit dem nächsten Band Regionalliga Südwest. Das ist sicherlich eine ganz besondere Liga. Und das ist mein Projekt, wo ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich da schon dran sitze. Das große Wappenbuch der deutschen Fußballvereine, das ist tatsächlich jetzt mehr oder weniger vor der Vollendung. Und das kann ich selber noch gar nicht begreifen. Wir haben das Ding voll. Es sind ungefähr 3700 Wappen drin. Und ich habe die Texte alle geschrieben. Jetzt muss ich sie noch einmal lektorieren. Und dann geht auch das in Druck. Ich vermute, das wird im Januar kommen.
Du kennst die neueste Entwicklung am VfL Wolfsburg, ne? Den Wappen.
Ich kenne dich, ja.
Ich glaube, er hängt im Moment noch an Borussia Neunkirchen-Wappen, soweit ich das weiß.
Naja, Neunkirchen haben wir ja ganz gute Arbeit. Also ich habe für dieses Buch habe ich so unfassbar viele Wappen bekommen, die ich selber noch nie gesehen habe. Und ich habe da mit Arthur Pivko habe ich jemanden, der die digitalisiert. Also wir sind ein tolles Team geworden. Wir haben oft geflugt, weil es unglaublich viel ist und teilweise auch unglaublich kleinteilig. Also er hat jetzt einen Vorgängerverein von Eintracht Frankfurt digitalisiert mit einer unheimlich aufwendigen Grafik. Aber also das wird ein Buch sein. Wenn das kommt, dann werde ich abtauchen und werde das erstmal zwei Wochen lang durchblättern und durchlesen, weil ich selber so neugierig drauf bin, wie das ist, wenn das alles zusammenkommt. Und ja, da kommt wahrscheinlich nichts Größeres in der Hand.
Ganz zum Schluss, Hardy, Titelthema 44.
Habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir wollen uns mal explizit mit der Entwicklung des Fußballs im Osten beschäftigen. Also was ist nach der Wende passiert? Und zwar vor allem mit dem Blick auf die Gegenwart. Ich habe diverse Interviews. Nächste Woche bin ich zum Beispiel in Bleicherode und schauen wir mal an, wie funktioniert Fußball eigentlich in einem ländlichen Raum, der auch wirtschaftlich ziemlich ausgeblutet ist. Und bin gespannt, was die so zu sagen haben. Da bin ich mit dem Jugendtrainer verabredet und guck mal, wie machen die Jugendarbeit jetzt? Also wir gucken so ein bisschen dahin, wie ist das eigentlich gelaufen? Wie sind diese 37 Jahre eigentlich verlaufen? Wo sind positive Entwicklungen? Wo sind negative Entwicklungen? Wir gucken natürlich auch ein bisschen hin, wie ist die Stimmung? Wieso tragen 17-jährige Fans in Rostock bei Dynamo oder bei Magdeburg oder bei irgendeinem anderen Verein an der DDR-Fahne ins Stadion? Was ist die Motivation dazu? Das gucken wir uns ein bisschen an. Da haben wir ein paar ganz spannende Gesprächspartner. Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, was viel mit der Gegenwart zu tun hat. Und ich glaube auch auf beiden Seiten, ja, es hat natürlich unterschiedliche Blickwinkel, aber ich glaube, das ist so mein Resümee nach den ersten Texten, die ich geschrieben habe. Ja, wir können noch ein bisschen voneinander lernen. Mal gucken, ob das klappt.
So, ihr zwei. Ich bin durchgeschwitzt und ordentlich in meinem Schweiße am Baden. Von daher würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute Abend hier zu Gast wart. Ganz herzlichen Dank, Dietrich.
Gerne.
Und ganz herzlichen Dank natürlich auch dir, Hardy.
Ja, herzlichen Dank. War wieder wunderbar mit dir, auch wenn es sehr warm war heute.
Das war unsere Folge zu Zeitspiel 43. 1966, das englische Jahr. Wenn euch das Gespräch neugierig gemacht hat, schaut euch das Heft an. Zeitspiel gibt's nicht am Kiosk, sondern direkt beim Magazin. Den Link zum Bestellen und zum Abo findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr übrigens noch weiterführende Links zum Inhalt, aber auch weitere Hörfehlerfolgen, die zu diesem Gespräch passen. Zum Zeitspiel, zur WM 2026, zu verlorenen Fußballorten, zum Unterbau und natürlich auch die Folgen mit Bernd Sauter. Und wie immer, wenn euch der Hörfehler etwas gibt, dann hilft es mir sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Schickt die Folge an jemanden, der sich für Fußballgeschichte interessiert, teilt sie, bewertet den Podcast oder lasst ein paar Sterne dort, wo ihr ihn hört. Und der Hörfehler bleibt natürlich auch zukünftig unabhängig, werbefrei und ohne Paywall. Das geht allerdings nur, weil Menschen den Podcast unterstützen. Wenn ihr all das machen möchtet, auch dafür findet ihr den Link in den Shownotes. Danke an Hardy Grüne, danke an Dietrich Schulze-Marmeling, danke an Zeitspiel und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.